Hallo zusammen, hier ist wieder das SEO-Haus und hier ist Jens Faultrath, heute mal aus dem wunderschönen, extrem kalten und eingeschneiten Berlin, und da drüben ist
der Markus Walter aus dem mindestens ganz genauso eingeschneiten München.
Servus. Unglaublich. Und fährt die Stammstrecke noch?
Stammstrecke fährt gerade mal wieder, Notarzteinsatz ist gerade beendet worden. So viel der Status aus München.
Naja, hier fallen halt immer die S-Bahn aus, wenn es schneit hier. Aber habe ich ja schon gepostet gehabt, immer das Gleiche. Bevor wir in die Sendung reingehen, haben wir ja noch eine kleine Sache. Und zwar gab es ja den Jahr 2012, wie ich jetzt vom Herrn Pruxvögel gehört habe, ist es ja schon Dekaden her, den SEO-Adventskalender. Und da haben wir auch eine Beteiligung gehabt für eine Seitklinik, und gewonnen hat die der Peter Herzer von Arrivigo. Und den werden wir dann nächstes Mal in der Show haben. Und da werden wir ein bisschen mal über seine Seite reden. Also wird bestimmt spannend. An dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch an Peter Herzer. Freut uns. Wir haben schon gemeldet. Macht einen super netten Eindruck. Ich glaube, da haben wir einen guten Gewinner gefunden. Kannte ihn noch nicht, aber das werden wir jetzt ja ruckzuck ändern. Genau, das dazu. Und dann haben wir heute natürlich wieder mal ein tolles Fokusthema, Markus.
Ganz genau, und das Fokusthema irgendwie so passend auch so zum Credo von 2013 für viele SEOs ist einfach das Thema Content Marketing.
Das stimmt, und das haben wir, genau, und da haben wir auch einen schönen Gast dabei, und zwar Arne Stoschek von Text Provider. Arne.
Ja, hallo.
Super, schön, dass du herkommen konntest, schön, dass du da bist, so ganz ohne Text, dafür mit viel Content.
Ganz genau, und auch weder in Berlin noch in München, sondern aus Düsseldorf. Bin ich heute dabei, genau.
Also viele Grüße nach Düsseldorf,
Arne. Genau, viele Grüße nach Düsseldorf. Was macht der Schnee bei euch?
Wir haben 0 Grad und leicht bewölkt.
Also geht.
Ja, super.
Okay, Wetterthemen hätten wir dann abgehakt.
Wetterthemen haben wir durch.
Genau. So, wir haben natürlich immer so eine kleine Vorstellungsrunde, bisschen was über dich, wer bist du, wo kommst du sozusagen her, da würden wir doch gerade mal, also wir können jetzt nicht klassisch sagen, wie bist du zum SEO gekommen, weil du bist ja gar kein echter SEO im hinsichtlich Optimierung, aber so hobbymäßig schon.
Nee, auch so hobbymäßig gar nicht wirklich, also beruflich am Rande, aber Optimierer bin ich nicht, nein. Wir sind ja mit Textprovider im Prinzip Zulieferer von vielen Inhouse-SEO-Abteilungen oder Agenturen und sind eher so ein Spezialanbieter für Texterstellung oder Content-Formaten. Und deshalb haben wir sehr viel mit SEOs zu tun und kennen uns auch mit SEO-Themen aus oder beschäftigen uns mit SEO-Themen, aber wild optimieren an Seiten, also außer vielleicht an der eigenen, machen wir nicht oder mache ich nicht. Also so viel dazu.
Also eine saubere Abgrenzung da.
Ja, ich sag mal, ich bin kein klassischer Webmaster, der auf dem Weg durchs Basteln an Webprojekten zum SEO gekommen ist, sondern wir hatten zwar auch ein Webprojekt irgendwie 2007 mit Netjobbing, wo wir mit einem Portal an den Markt gegangen sind, was nicht ganz so erfolgreich war, aber eine schöne Idee. Es war sowas wie MyHammer für Büroarbeit, und da haben wir uns dann auch irgendwie mit dem Thema Marketing und Online-Marketing und natürlich auch SEO beschäftigt. Und das waren so die ersten Kontaktpunkte zum Thema SEO.
Ach, nett. Shopping. Ich hab Jogging verstanden. Dachte, wäre so ein Laufportal oder so. Aber okay. Ich sehe es.
Und hat mit Jogging nichts zu tun gehabt.
Aber da bist du noch brav im Impressum drin, sehe ich gerade.
Okay, super. Gut, dass du das kontrolliert hast. War wichtig, ja. Ansonsten ist das aber nicht so spannend, glaube ich, aktuell. Ja, und da hat sich dann irgendwann unser Text-Provider-Thema daraus entwickelt. Also die einzigen Anfragen, die so in der Zeit darüber gelaufen sind, waren so Themen wie Übersetzung von Websites oder eben Texterstellung. Und dann hatten wir die ersten größeren Unternehmen, die angefragt haben, und die wollten das aber nicht über so ein Portal ausschreiben, sondern das haben die dann eher über eine Agenturleistung eingefordert und hatten andere Anforderungen, als das so ein Portal bieten kann. Also zum Beispiel fixe Liefertermine oder eine gleichbleibend hohe Qualität und so weiter. Und so sind wir dann zu dem Thema Texterstellung und SEO Fulfillment, würde ich das mal nennen, gekommen. Genau.
Ja, ist aber eine coole Idee. Man sagt einfach, ich mache mal so ein Portal für alles und das, was dann angefragt wird, das wird dann mein Geschäft. Man darf auch nicht vergessen, die Top-Ausschreibung, die am 16.03.2013 endet bei Netjobbing, heißt auch appetitliche Texthäppchen. Also scheint es absolut korrekt zu sein, was du uns hier erzählst.
Okay, habe ich schon mal Glück gehabt, ne?
Na, perfekt, oder?
Ja.
Sehr cool, sehr cool. Nee, ist eine gute Idee, finde ich. Also so irgendwie dann einfach, okay, das eine funktioniert, mach mal daraus ein eigenes Geschäft, klingt irgendwie sinnvoll. Wenn man so flexibel ist.
Ja, also unternehmerisch flexibel zu sein, ist, glaube ich, sehr sinnvoll, wenn man irgendwo mit an den Start geht. Und ich glaube, die allerwenigsten Gründer betreiben noch genau das gleiche Geschäftsmodell, was damals irgendwie im Konzeptpapier stand. Und ich glaube, es ist eine gute Sache, da variabel zu sein. Ne?
Das stimmt. Ich habe ja einfach wegen gleiches Konzeptpapier geschenkt, dachte, wird es ja eh nicht. Kann man also überspringen. Nee, Quark, stimmt nicht. Habe ich natürlich auch gemacht, weil sonst weiß man gar nicht, was man eigentlich will. Also es ist auch ein bisschen schwer dann. Aber so grundsätzlich, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, was im Netz zu machen? Also auch das muss ja einen initialen Grund gehabt haben. Und überhaupt, wo kommst du eigentlich her, so hintergrundsmäßig?
Okay, also ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich komme hier, also örtlich komme ich aus Rating, das ist so zwischen Düsseldorf und Essen, das ist jetzt so geografisch. Und ich habe hier, ich glaube, Ende der 90er Jahre eine Bankausbildung gemacht und danach ein klassisches BWL-Studium und hatte mit dem Internet ich hatte mit dem Internet lustigerweise schon während des Studiums Ausschlagpunkte, also zwischen 2003 und 2005 war ich als Powerseller bei eBay aktiv, hatte aber keinen eigenen App. Ich bin auf die Idee gekommen, dass ich darüber hatte ich keinen Kontakt zum Thema SEO, was ja auch hätte passieren können. Dann habe ich mit meinem Partner Nils kennengelernt. Ich habe zwei Partner, Nils und Sven. Und mit Nils habe ich dann 2007 eben Netjobbing gemacht und gegründet. Und daraus hat sich dann wirklich, wie ich das eben beschrieben habe, ziemlich schnell das Thema Textprovider entwickelt. Und wir haben dann auch irgendwann den Namen geändert und eine andere Firma, also gegründet und sind dann gewachsen. Was lustig war, obwohl dieses Netjobbing-Konzept nicht so ertragreich war, ne, also im echten Leben, haben wir, um uns zu finanzieren, an vielen Gründerwettbewerben mitgemacht und an Businessplanwettbewerben und haben bei einigen Preise gewonnen. Und das war so ein kleines Refinanzierungsmodell. Ein Preis war von der Gründerwettbewerb hieß, glaube ich, Senkrechtstarter in Bochum. Und da haben wir den zweiten Preis gemacht, ich glaube 2008 oder sowas. Und da ging es um richtig viel Geld, da ging es 15.000 Euro. Und das war damals die Welt. Und das war auch der Grund, warum wir mit dem Unternehmen noch immer in Bochum sitzen. Also das war nämlich so ein Preis mit Sternchen. Also wir hätten die Hälfte des Betrages ausgesucht. Die gesamte Gewinnsumme nur, wenn wir das Unternehmen umsiedeln. Und das ist kurz umgebracht. Und mittlerweile, oder wir sind immer noch in Bochum und haben da mittlerweile so 20 Mitarbeiter und ja, nach wie vor aus Bochum. Die Mitarbeiter kommen eben auch aus dem Ruhrgebiet und aus Bochum.
Das ist natürlich, ja, ich meine, ist ja auch nicht schlimm. Also Bochum ist jetzt ja auch eine sehr stark besungene Stadt, darf man nicht vergessen.
Ja, also definitiv stark besungen.
Ja. Genau. Also so hat sie natürlich dann auch ihre Daseinsberechtigung. Ich war nur einmal im Leben in Bochum, da war ich nur hier in dem, Starlight Express Ding drin. Also kann also leider nicht viel sagen dazu. Ich bin nur hingefahren und leider wieder weggefahren. Aber wenn man mal in der Ecke ist, kannst du uns ja mal alles zeigen.
Ja, da ich ja kein Bochumer Jung bin, kenne ich mich privat da auch nicht so sehr aus. Da wir in der Uni ein erstes Büro hatten, die Ruhr-Uni Bochum ist noch relativ bekannt, glaube ich, die größte Uni im Ruhrgebiet. Und da kennt man ganz gut aus.
Cool. Kurze Frage, Markus?
Ja?
Hörst du den Arne gut? Weil bei mir ist er ein bisschen abgehackt.
Ich höre ihn auch ein bisschen abgehackt.
Gut, das schon liegt an mir.
Diesmal nicht.
Du musst mal deine ganzen Torrents ausmachen, dann ist die Upload besser.
Okay, ich mach mal hier alles platt.
Also alle Scraper aus, ruhig alles weg.
Genau.
3 Stunden kannst du wieder loslegen.
Ja, geht klar. Fertig.
So. Dann eine Frage jetzt mal grundsätzlicher Art und Weise. Texte kann man ja in vielen Umfeldern erstellen. Wie hoch ist bei den Kunden, die euch so anfragen, der Anteil von Kunden, die sagen, die wollen Texte für ihre SEO-Strategie? Und wie viel meinen dann, okay, machen wir erstmal das eine, ich frage dann gleich das nächste, dann wird es so komplex beim Zuhören.
Also der Prozentsatz ist 90.
90, das ist natürlich viel. Ich hoffe, es waren 90, weil wie gesagt, es ist etwas abgehackt.
Ey, das ist schade jetzt, dass es so abgehackt ist. Was könnte ich denn noch tun? Ich habe nichts mehr auf.
Bist du bei WLAN drin oder Kabel?
Ich bin bei Kabel drin.
Dann ist das eigentlich komisch, gell?
Bin ich immer noch so abgehackt?
Immer teilweise.
Okay, es geht irgendwie anfangs immer so, also am Anfang vom Satz geht es immer und dann lässt es stark nach. Also ich glaube, du musst kurze Sätze bilden.
Mit Sprechpausen.
Also Jens, wir waren dabei stehen geblieben, wie viel Prozent der Kunden Texte zur SEO-Strategie anfragen. Das ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz.
Oh je, Arne, jetzt kann man eigentlich gar nicht mehr verstehen, was du meinst.
Ja, das war echt extrem Gehalt.
Jens, kannst du den Arne rausschmeißen und vielleicht noch mal reinholen? Geht das?
Das machen wir. Doch, ja, das geht. Warte, Arne, hole ich sofort wieder rein. Warte.
Alles klar.
Jens, bist du noch da?
Ich bin da, ganz klasse.
Ach, super.
Jetzt bin ich wieder da. Geht's besser?
Wesentlich besser.
Okay, klasse, super. Dann machen wir weiter.
Okay. Und bei den SEO-Aufträgen geht da mittlerweile ein bisschen der Hang immer noch zu. Du, ich habe da eine Produktdetailseite, schreib mal irgendwas, was ich so Zalando-mäßig rechts irgendwie oder left-hand in als so Textwurst da irgendwie reinkleben kann. Oder kommt man auch hin und sagt, wir wollen mit früher im Verkaufsprozess schon auffindbar sein und wollen deswegen Informationsinhalte haben, die produktbegleitend sind, die vielleicht schon im Suchprozess vorher erscheinen, damit man die Leute rechtzeitig nach Produktmarke suchen lassen kann, weil ich als Markt schon vorher positioniert hat oder ähnliches. Also etwas komplexere Themen, jenseits der Standardthemen, die man zwar bei aller Hässlichkeit irgendwie braucht, aber die ja auch nur der Anfang der Geschichte sind.
Ja, sowohl als auch. Also das sind beides Bereiche, die wir stark abbilden. Und das hängt ein bisschen mit der Zielgruppe unserer Positionierung zusammen. Wir machen also hauptsächlich größere Portale oder sind dann verlängerte Werkbank für Agenturen, die größere Seiten betreuen. Und da werden dann verschiedenste Formate benötigt. Also die absoluten Klassiker von Kategorie, Markentexten und Produktbeschreibungen, die man eben für die Shop-Optimierung braucht, bis hin zu sehr, sehr aufwendigen und langen und journalistischen Texten, die dann eher... Ich höre die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund. Höre ich mich selbst bei einem von euch, oder?
Wahrscheinlich.
Okay.
Also ich bin's nicht, ich habe einen Kopfhörer auf. Hoffe ich. Dass ich es nicht bin, den Kopfhörer weiter natürlich schon auf habe.
Okay. Im Prinzip bilden wir da die ganze Bandbreite ab und das ist ja auch so ein, ohne jetzt vorzugreifen, hatten wir doch schon, das ist das Thema Content Marketing heute als Fokusthema ist. Und Content Marketing Format, also auch im Textbereich, also wir erstellen auch White Papers und E-Books für Kunden und das sind dann eben solche Textformate, wie du eben gefragt hast, die weiter vorne im Verkaufsprozess oder zur Lead-Generierung genutzt werden, zum Beispiel.
Und die Nachfrage danach steigt auch?
Die Nachfrage danach steigt auch, ja.
Das heißt, langsam haben wir da so einen Lernprozess, der sich auch wirklich in Angebot, also Anfragen niederschlägt.
Ja, klar. Obwohl das kein so neues Thema ist. Also das gibt's, also diese Nachfrage gibt es auch schon seit einigen Jahren. Und vielleicht wird das jetzt, weil das auf Konferenzen und in der SEO-Szene immer breiter getreten wird, jetzt noch häufiger nachgefragt oder kommt auch bei Kunden an, die sich vorher mit den Themen nicht beschäftigt haben. Das merken wir schon. Aber das ist kein allzu neues Thema.
Verstehe. Aber klingt gut, also freut mich irgendwie. So grob fragen wir sonst immer nach irgendwie Lieblingstools und was, ob man Tools einsetzt. Das macht natürlich Content, ist die Frage, gibt es da auch Tools, die bei der Content-Erstellung helfen, wenn man schon die aus SEO-Beweggründen sozusagen macht? Also
ja, es gibt natürlich Analyse-Tools, um zum Beispiel im Texterstellungsprozess Dinge erkennen zu können, die sonst, also die man wunderbar maschinell erkennen kann. Aber ansonsten nutzen wir auch klassische SEO-Tools. Was ein schönes Tool ist, ich weiß nicht, ob das, wenn es um Keyword-Recherche zum Beispiel geht, Swiss Made Marketing, kennt ihr das?
Nee, sagt mir gar nichts.
Mal komplett als String eingeben, swissmademarketing.com. Das ist ein sehr schönes Tool, um Nischen-Keywords zu finden. Die haben so einen eigenen Parameter entwickelt, so einen Nischfaktor. Und das müsst ihr euch mal anschauen. Das ist wirklich ein gutes Tool. Schön, dass ich das mal hier nennen kann, damit das noch nicht so bekannt ist. Und ansonsten halt die Klassiker. Also um täglich mir eine Seite anzuschauen, wenn ich mit einem Kunden spreche oder so. Klar, die Sistrix Toolbox. Und jetzt so für die eigene Seite onpage.org oder auch die Suite. Ja, so klassische Tools halt.
Ich suche mal ich habe den Link gerade rausgefunden. Ich schaue mal hier mit in die Shownotes rein, damit wir es dann halt auch verlinken können. In den offiziellen Shownotes. Ist drin. Also aus der Schweiz sozusagen. Aus der
Schweiz, ja.
Echt? Die suchen da auch, hätte ich gar nicht gedacht.
Ja.
Sehr schön, sehr schön. Gut. Nee, aber das ist ja alles, ja, so also klingt sehr umfänglich. Also ich meine, wir können ja einen kleinen Disclaimer auch mal sagen, wir haben ja schon das eine oder andere Mal uns beruflich getroffen, auch gerade für die Telekom. Mhm. Sollte man an der Stelle auch mal dazu gesagt haben. Nicht, dass es nachher wieder Ärger gibt in den Kommentaren. Aber man kann auf jeden Fall feststellen, die macht es Spaß, der ganze Content-Prozess.
Ja, sicher. Also da finde ich mich schon wieder. Ja.
Das ist ja cool. Nee, freut mich. Nee, würde sagen, dann hat man jetzt auch so ein ziemlich rundes Bild. Sozusagen der nette BWLer von nebenan, der auch weiß, wie man schreibt.
Na, ich schreibe die Texte, glaube ich, glücklicherweise nicht selbst, ne? Das machen bei uns ja eine ganze Reihe von Autoren. Wir sind so, ich sag mal, wir sind so ein Hybridsystem. Wir haben so ein klassisches Agentur-Frontend, das heißt, Vertrieb läuft über Menschen und der Kontaktpunkt zu Kunden eben auch. Und es gibt kein Bestellportal für Kunden. Wer sich dafür irgendwas interessiert, darf mich dann bitte anschreiben oder anrufen. Und nach hinten heraus nutzen wir schon ein eigenes Redaktionssystem, was auch auf diesen Grundsätzen der Crowd-Production oder Crowdsourcing-Produktion funktioniert. Das heißt, wir haben da mehrere hundert oder mehrere tausend Autoren und Lektoren in unserem System, mit denen wir zusammenarbeiten und die erstellen dann im Auftrag unserer Kunden die Texte. Und wir nennen das Managed Crowdsourcing, weil es immer dazwischen noch Projektmanager als Ansprechpartner gibt, die das Ganze koordinieren.
Das heißt, für den Kunden ist einfach gut, wenn er größere Mengen hat, dass er die halt auch los wird. Wie stellt ihr dann sicher bei so einem Crowd-Ansatz, dass auch wirklich die Terminlagen immer eingehalten werden können, wenn ihr ja eigentlich nicht direkten Zugriff auf die Autoren habt? Sind es einfach so viele, dass man das notfalls schieben kann? Und wie geht es dann mit der Qualität?
Okay, also das sind auch genau die Fragen, die unsere Kunden umtreiben. Das geht halt über das Projektmanagement. Das steuert also, ich sag mal so, unsere Prozesse sind auf Kommunikation optimiert. Wir sprechen und schreiben viel mit unseren Autoren oder sind viel mit denen in Kontakt. Und wenn man Termine einhalten will, dann kann man das entweder über verbindliche Regelungen machen und man kann natürlich ja auch mit Puffern arbeiten. Das heißt, wenn ich 100% x Texte zum Termin Ende des Monats erstellen muss, dann kann ich das so planmäßig 120% habe. Und wenn dann jemand abspringt, was eigentlich, dass mal irgendwas nicht so termingerecht klappt, dann habe ich immer noch Spielraum, den Puffer, dass ich das trotzdem termingerecht ausliefern kann.
Das klingt sinnvoll.
Qualitätssicherung läuft halt über genaue Briefings, über verschiedene Feedback-Treffen, über sozialen Kontakt, Schulungen und so weiter. Also es gibt immer Vorgaben, sagen wir so die Frage, was ist das Qualität bei Content-Erstellung? Letzten Endes entscheidet ja der Kunde darüber, wenn er genaue Vorstellungen hat, was das bedeutet. Und wenn dann Inhalte oder Texte produziert oder erstellt werden sollen, dann gibt es im besten Fall auch mal ein Beispiel von uns, von dem Projektmanager oder der Projektmanagerin erstellt. Und dann hat man eben diesem Beispiel noch ein abstraktes Briefing, wo die ganzen Parameter und Fürs und Wider und Fragen behandelt und bearbeitet werden. Dann kann man sich dem Thema nähern. Und dieses Briefing ist dann halt immer die Grundlage, dass der Projektmanager im Auftrag im Namen des Kunden an die Autoren weitergeben kann. Was ist das?
Kann man das sehen? Deine Antwort wird dir zu lang, weil du bist wieder abgehakt am Ende. Also bevor wir jetzt den Rest nicht hören, dachte ich, sage es dir lieber, obwohl ich es ja ungerne mache, weil ich fand es super spannend. Aber ich glaube, es kommt dann nicht mehr an beim Hörer leider.
Ich mache mich kürzer. Ne?
Ich glaube, ab einer gewissen Menge. Ich habe mir ein bisschen Gedanken, weil ich auch ein bisschen nachhalt von irgendwoher, dass ich da, keine Ahnung, ich bin ja kein Tontechniker, das hätte ich wieder nur Käse, wenn ich jetzt irgendwas sage. Aber irgendwie scheint es da zu den einem oder anderen Problem zu kommen. Ja. Markus?
Ja.
Hast du noch Fragen?
Nee, ich bin im Augenblick noch mit meiner eigenen Technik hier beschäftigt. Und ich glaube, wir waren jetzt eigentlich schon gerade ganz schön tief in das Thema Content eingestiegen. Und ach, ich glaube, einige Fragen heben wir uns mal auf für den Teil, wo wir wirklich in das Fokusthema springen, nämlich Content Marketing. Und wir springen jetzt mal in den 4-Wochen-Rückblick.
Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Arno, okay?
Ja, super.
Okay. Ich hoffe mal, dass sich das nachher wieder einfängt mit dir. Ansonsten ruft man dich gerade nochmal an, scheint ja irgendwie sehr lustig zu klappen. Was haben wir gesehen? Also es gab wirklich eine Menge schöne Posts. Es ist viel passiert in den letzten 4 Wochen. Ich habe einen schönen rausgefunden, und zwar von Quickspout, und zwar 100 Lessons Learned from 10 Years of SEO. Man soll es kaum glauben. Also wir werden jetzt alle 100 von euch besprechen. Nee, natürlich nicht. Aber da sind wirklich sehr schöne dabei, kann man es einfach mal durchlesen. Ich gehe nicht mit allem konform, aber mit vielen lustigen Sachen, die ich gar nicht so sehr selber gedacht waren, Canonical Tag für nicht Content-Seiten, für nicht HTML-Seiten, fand ich eigentlich eine sehr nette Idee. Aber ansonsten sind wirklich viele Sachen dabei. Genau, also da einfach nur Lesetipp. Hat ihn einer von euch beiden mal anschauen können?
Ja, ich habe den gelesen, ja.
Ist schon viel.
Ja, das auch.
Ja. Ist allerdings auch so ein klasse, also ist ja schon fast wieder so ein Content-Marketing-Artikel mit einer schönen Top-Liste und auch gleich Top 100 und sehr lang.
Ich kann sagen, das ist eine klassische Top-Liste und passt eigentlich ganz gut zum Thema, genau. Also von der Struktur her. Und nicht jede Lesson ist auch wirklich super wichtig total neu, sondern einfach die Sammlung macht es dann aus, und es ist ein ganz schönes Format. Und wer die Muße hat, das zu Ende zu lesen, der kann auch was daraus ziehen, ja.
Ja, das stimmt. Dann gibt es was sehr Schönes bei T3N, gab es Megatrends 2013. Auch das ist natürlich so ein klassischer, soll man sagen, schon fast so ein kleiner Bait an der Geschichte. Die Ideen, also erstmal die Personen, die da drin sind, sehr umfangreich. Das geht von Holger Schmidt über Thomas Schwenke als Rechtsanwalt, über Daniel Fiene, der ja Radio macht, natürlich auch der Kollege Tantau. An der Stelle schönen Gruß, habe gerade in der letzten Podcast gehört mit dem hier EdgeRank-Kram, sehr, sehr angenehm. André Alper, Jochen Kirsch, Leander Wattig und natürlich auch unser aller Host Marco Jank haben sich da mal ein bisschen geäußert zu diversen Themen, geht quer drüber, oder ist noch einer vergessen? Markus Schuler, also es kommt noch viel mehr, also es werden sehr, sehr viele, die haben viele Themen angesprochen, hier so ein Bereich, wo sie glauben, wo das Netz sich irgendwo hin entwickelt. Ich teile nicht alles, aber trotzdem ist es sehr spannend mal zu sehen, wie Menschen, die aus verschiedenen Perspektiven auf dieses Internet schauen, was sie glauben, was so kommt, und dass ich halt nicht immer gleicher Meinung bin, liegt schlichtweg daran, dass ich eine andere Perspektive habe. Deswegen sind die Themen nicht gänzlich uninteressant. Also ist spannend. Habt ihr irgendein Highlight aus dem Ding?
Also ein Highlight letztendlich nicht. Ich habe diesen Artikel auch gelesen. Ich teile auch nicht alles, aber ich lese sowas trotzdem immer gerne, weil es regt ja vielleicht doch nochmal zum Nachdenken an einfach. Und man kommt also hat auch wieder auf ganz andere Ideen und also ich finde es immer gut, solche auch ja mit etwas längeren Posts zu einem bestimmten Thema mit vielen Meinungen.
Ja, ich fand zwei Themen ganz spannend. Einmal dieses Thema Internet-TV oder Verschmelzung von TV und Internet. Das kam einmal von Holger Schmidt und nochmal weiter unten, wurde von zwei Seiten angesprochen. Und ich glaube, Björn Tantau war das, der das Thema genau unter Google, also Google Now anspricht. Und das gab es auch nochmal irgendwo anders, wie sich Suche verändert, wenn es über verschiedene Endgeräte geht. Also dieses Thema Sprachsteuerung passt mit Google Now eigentlich ganz gut zusammen, wenn man von seinem Mobile Device aus sucht. Und ich glaube schon, dass das Suchverhalten sich da zukünftig verändern wird und mit Google Now reagiert Google da ja schon drauf. Das finde ich ein ganz spannendes Thema, was auch die SEOs damit dann später mal machen.
Das stimmt. Also was ich super spannend finde, was uns schon lange über uns schwebt, allerdings noch erst Ende letzten Jahres mit aufgekommen ist, etwas mehr, ist das Thema Abmahnung wegen Bilderrechte. Also weil zu Bilderrechten des Urheberrechts und die Umsetzung des Netzes halt nicht funktioniert. Also ich möchte bitte jetzt keiner, der denkt, dass ich was gegen das, dass ich hier gegen Urheberrecht oder irgend so ein Gedöns bin. Problem ist halt bloß, Rechner kopieren nonstop Daten, das ist ihr Ding. Also wenn ich ein Bild von A nach B schiebe, dann wird es halt kopiert und heutzutage halt per se auch noch automatisch, wenn ich es auf Facebook haue und sonst was und ich kann halt ein Bildobjekt, ein JPEG und sonst was keine Rechte mitgeben. Also das ist einfach nicht vorgesehen in diesem ganzen Internetstandard. Das heißt, ich habe immer Probleme mit dem Thema Bildrechten, die halt beliebig komplex gestaltet werden. Und in einem Land, wo die erste Abmahnung gleich kostenbewehrt sein darf, wo wir das Einzige sind, wo das so ist, hat man damit natürlich ein Problem, dass für wirklich viele Privatbürger auf einmal relativ teuer werden kann. Und auch für viele Website-Betreiber. Mir geht es ja genauso. Ich habe meine Bilder in meinem Blog lizenziert, aber das Lizenzmodell schließt natürlich eine Unterlizenz aus und irgendwie haut jemand auf Facebook drauf und zack, bumm, habe ich eigentlich eine Urheberrechtsverletzung begangen. Das ist halt ärgerlich und betrifft viele. Sag mal, Arne, wie ist das, wenn ihr macht ja auch andere Content-Formate außer Text, wie geht ihr mit solchen Themen um? Weil so Lizenzrechte sind ja teilweise auch nicht beliebig aushandelbar.
Ja, das ist meistens ein Thema, was jetzt zum Kunden zurückdelegieren. Also wenn wir zum Beispiel Artikel verfassen und für den Artikel noch Bildrecht oder Bilder dazu sollen, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir klassischerweise mit Stockpicks-Datenbanken arbeiten. Da ist es mit den Bildrechten sehr eindeutig geklärt und dann macht es am meisten Sinn, Bilder nicht selbst als, also dass wir als Textprovider nicht die Bilder dort lizenzieren und dann weiter lizenzieren an den Kunden, sondern dass wir die Bilder quasi aus dem Kundenaccount rausnehmen.
Genau. Aber gerade bei diesen ganzen Microstock-Dingern, die es da gibt, die Standard, also bei Stock geht es ja, aber die klassischen Microstocks erlauben es ja in der Regel ja nicht, dass du die Dinger auf Facebook zum Beispiel reinstellst oder ähnliches. Weil du dann ja die Rechte abgibst an Facebook, lustigerweise.
Ja, also da also das ist ein Thema, was der Kunde für sich beantworten muss. Das ist natürlich wenn er zum Beispiel einen Artikel, der bei uns eingekauft ist, noch irgendwie social medial scheren oder teilen oder verbreiten will, dann muss er sich mit dem Sachverhalt auseinandersetzen. Also es ist ein spannender Punkt.
Ja. Markus, wie gehst du mit deinen Bildern um?
Also ich bin da sehr, sehr, sehr.
Ah, was hast du jetzt angestellt, dein Mikrofon?
Hört ihr mich zu laut, zu leise?
Nein, du brummst einfach nur.
Ich brumme.
Ja. Jetzt gibt wieder lustige Kommentare, ich sehe es schon kommen, hey.
Ah. Nicht schon wieder. Immer noch.
Ja, wie Hölle.
Mist, Mist.
Hast du ein Kabel richtig drin? Das klingt so, als hättest du irgendwie deine Klinke nur halb drin oder so.
Jetzt sind wir besser, besser.
Nein, gar nicht.
Dann extra Netzteil hier.
Das wird eher schlimmer, aber klingt schon sehr evil. Also könnte man auch hier für Walking Dead benutzen, deine Ansagen jetzt.
So, jetzt vielleicht besser? Besser.
Eher anders.
Du musst doch wieder auf das Mikrofon umstellen.
Mach das mal, das war echt besser. Das hier ist wirklich übel. Also ihr seht, wir sind alle irgendwie umgezogen, sitzen an neuen Rechnern, deswegen ist eine neue Lernkurve angesagt für uns alle, dann bist du es leider durch. Aber dafür kosten wir ja auch nichts. Da kann man sich das mal erlauben. Dann würde ich sagen, Markus, solange du noch testest, gehe ich mal ganz kurz zum nächsten Thema. Und zwar gab es hier eine Studie von Marketing, die um das Thema was war eigentlich das Thema? Genau. SEO-Monitor hieß die ganze. Mhm. Und die hat ein paar schöne Erkenntnisse gehabt, so etwas wie, also befragt wurden die 500 größten relevanten Unternehmen in der Online-Welt. Da haben wir schon ein paar Probleme. Erstens, was sind relevante? Weiß keiner so genau. Größe kann man ja noch relativ gut festmachen. Relevant ist schon eine andere Frage. Aber die sind sehr ordentlich. Es gab wohl Stichprobe N gleich 74, also war die Rücklaufquote wohl leider nicht ganz so hoch, wie man sich gerne gewünscht hätte. Nichtsdestotrotz kamen halt einige interessante Sachen raus, wie zum Beispiel, dass alle das Thema SEO weiter befördern wollen. Aber klar, ich meine, das Ganze wurde am Ende halt auch über eine SEO-Agentur lanciert, dann sollte man auch die richtigen Leute fragen an der Stelle. Das ist immer das bisschen Problematische. Aber anders kann man es halt auch nicht machen. Aber wenn man das bisschen im Hinterkopf behält, das ist wie die ganzen, wenn Google die ganzen SEA-Studien rausgibt, wo ich auch mal sage, klar ist das toll, Google, ist ja auch von dir, aber wenn man das mal ein bisschen mal kurz abzieht, kommt im Großen und Ganzen trotzdem recht interessante Sachen raus. Also wir hauen es einfach mal rein, kann man sich mal durchlesen. Glaube ich, entspricht so auch dem Gefühlten, was wir alle so fühlen. Und das hat nochmal schön hinterlegt. Uns haben sich da nette Arbeit gemacht. Was haben wir noch gehabt? Also das, ich hänge einfach in die Shownotes, weil ich wollte jetzt nicht die ganzen Themen da durchsprechen, die einzelnen Zahlen. Aber Pip, AK Philipp Klöckner ist irgendwie in den Schreibemodus gehüpft und hat uns ein paar sehr lange Postings beschert. Ich habe unten noch mal einen, aber das ist ein sehr schöner Post, wo es darum geht, SEO-Perspektiven 2013. So ein kleiner Nachzügler, waren wir ja alle schon irgendwo mit beschäftigt. Und da steht relativ drin, dass SEO im Großen und Ganzen halt etwas breiter wird und vor allem auch das Thema Verteidigung halt auch notwendig, weil doch negativ SEO mittlerweile etwas ist, was wohl ein bisschen um sich greift und was nicht so ganz lustig ist. Er hat dann das Thema, was ich sehr, sehr spannend finde, organischer Backfill versus Google-Portal genannt. Also das heißt, wie viel Raum nimmt sich Google selber und wie viel lässt sie eigentlich noch übrig für den Rest? Also gerade sowas wie Knowledge Graph, wenn man jetzt im Bereich Musik unterwegs ist, dann nimmt sich dort Google eine Menge Raum, der sehr optisch auch gut aufbereitet ist.
Ja, bei Filmen und Schauspielern auch, ne? Das ist schon genau. Heftig.
So. Andererseits entstehen da auch wieder Möglichkeiten, weil viele Sachen, die im Knowledge Graph angelinkt sind, sind wiederum Suchanfragen gegen Google. Also das heißt, für die Nachfrageanalyse und welche Angebote ich anmachen muss, kann ich hier relativ deutlich sagen, was Leute suchen, weil es ja vorgeschrieben. Also hat zwei Seiten, man muss sich auf jeden Fall ein bisschen umpassen und also anpassen und aufpassen, was passiert. Dann nochmal das Thema vertikale Suchmaschine, so wie YouTube, aber auch die Google-Bildersuche, wo ich jetzt auch ein paar Sachen gesehen habe, die richtig, richtig smart sind, mit denen man überlegen kann, was man damit anfängt. Da muss natürlich auch der Traffic wiederum zu den Conversion-Zielen passen, aber auch da kann man sich bei Bildern mal ein paar Gedanken machen, wie man die hinbekommt, dass die ein bisschen Conversion-lastiger sind. Aber einfach ein bisschen out of the box denken und breiter denken, weil im Standard-SEO halt Google auch immer ein bisschen mehr Raum wegnimmt. Finde ich eigentlich eine spannende Geschichte. Markus, bist du wieder da?
Ja, ich glaube, ich darf wieder was sagen, oder?
Ja, ja, du heilst nur noch ein wenig, aber du bist wieder sauber und krusselfrei zu erkennen.
Sauber genau. War ich auch schon vorher.
So sieht's aus. Wie siehst du das? Breiter oder spezieller 2013?
Ich habe jetzt gerade, sorry, aber ich habe gerade die Probleme mit dem Mikro geklärt und nicht zugehört.
Ah, oh, okay, klar. Arne, aber du hast ja was Schönes noch dazu reingeschrieben, und zwar der schleichende SEO-Tod. Da kam dir das noch reingereicht, oder?
Mhm. Ja, das habe ich heute noch auf SEO United gelesen, und ich fand, das passte so ein bisschen zu dem, vielleicht passt das auch zu dem Artikel danach von Content Man. Da ging es so ein bisschen darum, dass die ganzen neuen Filter oder also Pinguin zum Beispiel, nicht nur abrupt wirken, sondern auch schleichend passieren können. Und es gab einige Erhebungen oder einige Seiten, die beobachtet wurden, die über die Monate sukzessive an Sichtbarkeit und auch an Traffic verloren haben. Und das ist die Vermutung nahelegt, dass Google Updates oder Veränderungen im Algorithmus jetzt zukünftig nicht nur mit einem Hook-Verfahren ausrollt, sondern auch so peu à peu. Und das ist natürlich für die SEOs nicht ganz so toll, weil man dann nicht sofort merkt, was da passiert. Und seid ihr mal gefragt, was, wenn das nun zutrifft, was macht man dann?
Ja, also ich meine, grundsätzlich, ich habe das hier auch gesehen, klar, wenn über geraume Zeit und also sagen wir mal, wir gehen mal davon aus, dass SEO in dem Fall mein Hauptkanal ist, ansonsten ist es
ja genau, sonst nicht, ist es so wichtig, genau. Ja.
Exakt. So, und ich habe einen schleichenden Rückgang, dann muss ich ja auch feststellen, an welchen Suchanfragen betrifft das, ist der Rückgang so, dass es die Leute betrifft, mit denen ich das Geld verdiene oder gehen meine Einnahmen nicht zurück, das hatte ich auch schon. Dann hat man halt einfach Sachen verloren, für die man auch nur bedingt richtig ist. Also man kennt ja einige größere Portale, die auch wahnsinnig viel User-Generated Content drauf haben, und da hat man auch immer wahnsinnige Rankings, teilweise zu sehr traffic-starken Begriffen, die einem gar nichts bringen. Die fallen halt so an.
Ja, also verstehe ich.
Wenn ich die stückchenweise verliere, geht meine Sichtbarkeit runter, aber meine Einnahmen nicht. Wir haben es teilweise im Shop-Bereich sogar geschafft, dass wir uns fokussiert haben auf Conversion-treibende Keywords. Habe ich jetzt ja auch, glaube ich, bei 3 oder 4 Konferenzen erzählt, will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber das Resultat war, wir haben den Gesamttraffic sogar etwas verringert, allerdings die Umsätze massiv gesteigert. Also, und natürlich ging die Sichtbarkeit auch runter.
Also unabhängig davon, ob diese Basis dieses Artikels jetzt wirklich valide ist, und nehmen wir mal, diese Hypothese stimmt, dass es einen schleichenden SEO-Tod gibt, also dass Algorithmusänderungen, was zum Beispiel die Backlink-Struktur anbetrifft, langsam ausgerollt werden, damit das die SEOs nicht so leicht mitbekommen. Das fand ich einfach eine spannende These. So.
Das stimmt, aber wenn man SEO natürlich nur als Linkbuilding betreibt und sich nicht damit auseinandersetzt, dass sein Produkt besser wird und der Kundenanfrage besser passt, dann
zu Recht, okay,
dann alles klar. Dann zu Recht, dann stört es mich auch gar nicht, weil wir das nicht machen.
Gut, okay.
Das war's. Ja. Genau, aber ansonsten würde ich halt sagen, wenn du siehst, manche Sachen funktionieren einfach nicht, also Google gewichtet ja auch thematisch Seiten sehr unterschiedlich. Wenn ich merke, dass ich aus dem einen Themenblock irgendwie aus dem Fokus geflogen bin und dann einfach nichts mehr reinbekomme, also das haben wir teilweise auch schon gehabt, dann konzentriere ich mich auf den Bereich, der funktioniert, und baue den aus. Also es ist wie bei euren Netjobs.
Ja, wenn ich diese Fragestellung jetzt irgendwie profund analysieren will, müsste ich mir auch mal gucken, ob die Wettbewerber nicht vielleicht in entsprechendem Maße gewonnen haben. Es kann ja 1000 Ursachen haben, warum es da jetzt schleichende Rankingverluste gibt. Okay, Haken dran.
Genau. Aber sehr spannend ist das natürlich jetzt ja auch mit Moderator hier Erik Kubitz, der schöne Artikel zum Thema "Die große Zeit der Blog ist vorbei", meint jedenfalls Google. Finde ich auch einen spannenden Artikel, also A kann ich sagen, Müdigkeit der alten Blogger, auf jeden Fall, Hüstel, hat er recht, ich schreibe auch relativ wenig, mir fehlt schlicht und ergreifend die Zeit, bin ganz froh, dass wir die Show hier haben, ansonsten werde ich ja schon noch ruhiger sein, aber es geht halt irgendwann zu stark gegen Zeit. Das heißt, ich publiziere jetzt auch eher noch meine Vorträge und alles, was ich mache, aber zum regelmäßigen Bloggen fehlt es mir einfach im Moment. Da ist natürlich direkt die Frage, wo bleiben die Jüngeren? Vielleicht sind sie auch da, wir haben sie bloß nicht gefunden. Kann ja auch sein. Aber wie siehst du das auch? Du hast ja auch, ihr habt ja sicherlich Kunden, die fragen, wie sieht es bei einer Content-Strategie mit dem Thema Blogging aus?
Also ich sag mal so, wer den Artikel gelesen hat, in den Kommentaren wird das ja auch sehr kontrovers diskutiert. Ich finde das auch eine relativ wilde These, dass Blogs, dass die Zeit von Blogs vorbei ist oder dass Blogging nicht mehr zeitgemäß ist. Lustigerweise in einem anderen Artikel, den wir eben diskutiert haben, von T3N, gab es hier eine Anmerkung von dem, von wem war das jetzt? Also was genau in die andere Richtung ging, dass eben die Blogger sich jetzt teilweise von Twitter und Facebook wieder ein bisschen verabschieden und zurück in ihre auf ihre Blogs gehen. Also Sascha Lobo und so weiter wurden da zitiert, dass die sich das für das Jahr 2013 vorgenommen haben. Und er brachte ja auch sag mal so, gegenteilige Beispiele. Also seine eigene Seite wird ganz gut gefunden oder bekommt aus den sozialen Kanälen ganz guten Traffic. Ich weiß nicht, also dafür, um diese These wirklich diskutieren zu können, bräuchten wir, glaube ich, andere Daten. Ne? Also ob jetzt Blogs generell an Sichtbarkeit oder an Aufmerksamkeit bei Google verlieren. Ja. Und was ist ein Blog? Also so gefühlt wird die Hälfte aller Webseiten aktuell oder kleinere Webprojekte in WordPress ausgerollt und das ist ja per se erstmal ein Blogsystem und viele davon ranken fantastisch, ne? Also in vielen Nischen. Insofern, ich weiß nicht so recht.
Also ich persönlich sehe das an der Stelle ähnlich, ich glaube, außer, also von den Leuten, die wirklich bloggen, also wir nehmen es mal Blogger als, also Blog von Leuten, die auch bloggen und nicht als Content-Management-System verwenden. Mhm. Da glaube ich, dass SEO sowieso nie der große Treiber war, weil ich kenne das bei mir selber, selbst als SEO, ich habe die meisten Zugriffe dann, wenn ich einen Artikel raushaue und der kommt halt über RSS-Feeds, über die sozialen Kanäle, whatever. Aber die Themen, die man da beschreibt, die zum Beispiel hier, wenige sind von dauerhafter Art. Ich habe so 2-3 Evergreens drin und ähnliches, aber vieles ist nicht von wirklich dauerhafter Art, aus man ist jetzt halt so SEO-Mods und schreibt halt so irgendwie 100 Artikel am Tag, weil man da sich die Hälfte aus seiner Community schreiben lässt, dann ja. Aber den Großen und Ganzen macht man so viele Sachen, die so alltagsgetrieben sind. Und das ist sozusagen...
Die haben ja auch meistens einen aktuellen Bezug. Das heißt, eigentlich ist ja der klassische Blogger kommentiert ja aktuelle Geschehnisse. Ja? Entweder aus seinem Bereich, sei es jetzt im SEO oder was weiß ich, im gesellschaftlichen Kontext oder politischen Bereich. Ja, das ist übrigens in dem T3N-Artikel gewesen, wir lernen wieder unsere Blogs zu lieben, von Daniel Fiene. So,
und ah ja, genau.
Es
ja,
gibt
ja
genau die andere Richtung. Ne? Iron Blogger Berlin und das Lobo und Johnny Häusler und so weiter für 2013 sich wieder vorgenommen haben, den eigenen Blog zurückzuerobern. So.
Genau. So, und wenn ich nun selber mich zu einer Marke machen möchte oder irgendwie, dann mache ich das, wenn es geht, natürlich auf einer eigenen Plattform, weil Facebook hat schon dreimal irgendwie Namen, also seine Regeln für die Namen von geändert und dann waren Leute auf einmal Hamburg los und ähnliches und haben da vorher viel Arbeit reingesteckt. Das gleiche kann einem bei Google Plus auch passieren. Das ist nicht meine Plattform, ich zahle dort kein Geld, ich habe keine Vertragsbeziehung. Wenn mir irgendwas schiefläuft und mein Provider missbaut, kann ich notfalls Schadensersatzklagen machen oder dann muss man den Scheiß wieder organisieren. Das geht mir bei den ganzen anderen Dingern eben nicht. Also das heißt, meine Basis für mich ist ganz wichtig immer meine Website und nicht irgendeine andere. Ranken, glaube ich, kann man die sehr gut. Also wir haben ja auch immer das eine oder andere am Laufen, natürlich lassen sich gut ranken. Nur Blogartikel sind per se, also wenn jemand bloggt, dann ist er genau wie du schon sagst, von der Contentstruktur nicht darauf angelegt, SEO zu machen. Und die meisten kümmern sich darum auch einen Scheiß. Also die verschlagworten ohne Sinn und Verstand die Kategorien, haben gerade mal den Namen der Kategorie, bestenfalls dann noch der Seitennamen, der dann irgendwie auch noch Fantasie ist, lassen alles weg, was man braucht, von Einführungstexten, interne Verlinkungen, hat mal ganz, die Blogs waren mal gut, also die Standardthemen waren mal gut, weil die einzigen Systeme waren, die per se wenigstens eine bisschen interne Verlinkung über Techclouds und so etwas hatten, aber wirklich gut ist ein Blog out of the box nicht, weil das immer behauptet hat, überhaupt keine Ahnung. Und da hat er an der Stelle recht, dass die Verlage in dem Bereich aufgewacht sind und halt vieles an Funktionen übernommen haben und jetzt natürlich vielleicht auch das ein oder andere Ranking wegnehmen. Aber ich glaube, den meisten Bloggern ist es nicht aufgefallen.
Also die technische und strukturelle Überlegenheit, die die Blogsysteme früher hatten, sind jetzt an die anderen aufgeholt. Okay, das stimmt wohl. Aber grundsätzlich sind ja Blogs sehr gut rankbar, wenn ich da inhaltlich ein bisschen was richtig mache. Das funktioniert ja nach wie vor super.
Also. Das stimmt. Und Markus, du bloggst ja 2030 dann auch wieder mehr.
Ich habe es mir fest vorgenommen, aber ihr wisst ja selber, wie das immer ist.
Wo wir bei Content-Formaten und Content-Marketing sind, wenn ihr beide viel bloggt, ich meine, ihr könnt ja auch mal eine tolle Bestenliste oder Topliste machen mit euren erfolgreichsten Tweets oder Facebook-Posts und das passt dir schön in einem Blog zusammen. Habt einen tollen ersten Artikel für 2013.
Ja, wenn einem wirklich gar nichts mehr einfällt, kann man auch mal sowas machen. Nee, aber ich habe es mir auch wirklich fest vorgenommen, also mehr zu bloggen wieder. Und die Sichtbarkeit der Blogs geht auf jeden Fall runter. Also was ich jetzt auch so in den Tools beobachten konnte, aber ich glaube, das liegt bei vielen Blogs, oder jedenfalls bei denen, die ich mir angeschaut habe, wirklich an der Blog, ja, oder an der Taktfrequenz, wann wirklich Posts rausgehauen werden. Das war ja, irgendwann war es mal fast täglich, da kamen Posts von den Blogs der Szene und jetzt alle 2 Monate, wenn überhaupt, und es ist klar, wenn da kein frischer Content mehr kommt, dann ist es schon nachvollziehbar und verständlich.
Das stimmt.
Dass die Sichtbarkeit auch ein bisschen sinkt.
Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, selber bin ich jetzt auch, man ist halt irgendwann mal auch auf dem ja, Informationslevel oder sowas. Ich check halt auch nicht mehr täglich, was passiert. Also das heißt, dann kann man auch selber schwerlich, also wenn man dann Lust hat, was zu kommentieren, denkt man, huch, jetzt schon alt, brauchst auch nicht mehr zu machen. Also das kommt natürlich auch noch dazu bei dem Zeitproblem, dass es ja in zwei Richtungen geht. Man fehlt die Zeit zum Schreiben, es fehlt dir aber auch massiv zu lesen. Also auch dafür bin ich ganz froh, dass wir hier diesen Podcast haben. Das zwingt mich wenigstens einmal im Monat mal durch meinen Reader zu laufen.
Ja, also wenn ich meinen Blog nicht pflege, ne, dann das ist ja andere Gründe, als dass Blogs strukturell rausfliegen. Oh, Freshness-Update spricht doch eigentlich genau dagegen. Also,
Das stimmt. Das stimmt. Ja, also sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Kontroverses Thema, aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass Blogs per se von Google irgendwie nicht gemocht werden. Wäre ja auch bescheuert. Also stehen ja schöne Sachen drin.
Richtig.
Genau. So, das habe ich gerade die Zeit genutzt. Ich habe festgestellt, Systrix hat einen Relaunch, das heißt, unsere URL hat nicht mehr gestimmt, aber ich habe die neue reingehauen, stimmt jetzt wieder.
Okay.
Und ich kam auf eine 404-Kollegen, was soll denn das? Wo waren denn die 301? Na egal. Kommt vielleicht noch über Nacht dann. Aber sieht schön aus. An der Stelle Glückwunsch zum Relaunch. Johannes,
ja, ist schick.
Hans. Sehr schön. Und zwar gab es einen super schönen Post, der hat mir wirklich aus der Seele geschrieben, weil es ja schon tausendmal hier ich habe ja schon tausendmal drüber gehatet, und zwar Aussagekraft von Korrelationsanalysen zu einzelnen Google Ranking Faktoren. Sehr schön geschrieben. Wobei, jetzt habe ich gerade bin ich vorgegriffen. Eigentlich wollte ich ja den anderen nehmen, aber egal, nehmen wir den trotzdem erstmal. Da muss ich nur runterscrollen, weil sonst stimmen meine Themen nicht. Und zwar haben wir hier das Thema, dass viele, viele verschiedene Punkte zu dem Thema Korrelation aufgegriffen worden sind. Man sollte ihn zumindest mal schnell durchgelesen werden, aber ein paar wichtigen habe ich mir mal kurz zusammengeschrieben, um es nochmal zu sagen. Eine Korrelation ist per se erstmal oft, wenn ich so eine Analyse mache, ungewichtet. Ich kann sagen, das eine steht in Verbindung mit dem anderen. Ich kann aber noch nicht sagen, was ist denn die Ursache und was ist die Wirkung, weil ich sehe nur, die kommen zusammen vor. Wenn ich nicht weiter in die Analyse einsteige, ist dieser Zusammenhang erstmal ungerichtet. Also habe ich jetzt viele Likes, weil ich gut ranke, oder ranke ich, weil ich gute Likes habe? Das kann ich nicht sagen, nur anhand der Zahlen. Ich kann nur sagen, es kommt zusammen vor. Mehr nicht. Jede Aussage dann zu sagen, das eine hängt am anderen, ist nicht zulässig, weil ich dafür keinen Beweis habe. Also ungerichtet. Dafür muss ich weiter reingehen. Dann auch sehr spannend ist, das Ergebnis hängt stark von den untersuchten Sätzen ab. Also natürlich kann sein, dass jeder Toolanbieter zu anderen Ergebnissen kommt, weil die erstmal versehen anderes Keyword-Set haben. Dann kann schon andere Daten rauskommen. Hängt halt stark vom untersuchten Set ab. Das heißt natürlich auch, wenn man sowas interpretieren will, wäre es extrem wichtig für alle Leute, die da draußen, die was sowas veröffentlichen, legt doch einfach irgendwo die Rohdaten ab, dann kann ich mir die Scheiße nochmal selber anschauen und kann überlegen, passt das jetzt zu meinem Umfeld oder passt es eben nicht, so schwer ist es ja nicht. Und wir sind ja alle mit schnell genug Daten versäumt und mal kurz sowas gegen zu lesen, und wer Excel hat und Power Pivot drauf hat, freut sich dann auch, dass er mal ein bisschen wieder sein System ausnutzen kann.
Ist das ein Interesse der Toolanbieter, die Rohdaten offen zu legen?
Wenn ich hier irgendwelche Daten erhebe, also ganz im Ernst, also als jemand, der studiert hat und wissenschaftlich gearbeitet hat, sind Studien, wo man nicht an die Rohdaten ran, kann man einfach in die Tonne treten. Also irgendwo müssen die liegen, sonst kann ich's. Also wissenschaftliches Arbeiten heißt es, wenn ich mit der gleichen Methode und dem gleichen Umfeld, muss ich aufs gleiche Ergebnis kommen. Ansonsten ist es einfach Behauptung und nicht von mir nachweisbar oder reproduzierbar. Also, und einem Tag mal das komplette Set hinzulegen, was man für so eine Studie genommen hat, teilweise sind es ja auch mal nur 10.000 Seiten oder so etwas, das ist ja jetzt nicht das man großartig anderes offenlegt. Also das, ich habe dann wieder, wobei ganz unter uns, das Set der Keywords, der jeweils in die Rankings einfliegt, plus Gewicht, ist, dass das nicht offen ist, ist für mich eines der größten Schwachpunkte an allen Tools da draußen, weil ich kann dir 1.000 Beispiele machen, wo Systrix hochgeht und wir gehen runter und umgedreht, also alles schon gesehen, weil ich nicht weiß, wie stark bin ich drin vertreten und hängt die Gewichtung der Keywords mit dem überein, was mein Business auch hergibt. Also,
meinst du jetzt alles, was hinter Top 10, hinter den ersten 10 SERPs rankt, oder?
Zum Beispiel. Also
wenn das dann gerichtet ist, was auf der 2 und 10 ist. Ja, klar.
Genau. Also ich glaube, ich nutze sehr, sehr, sehr stark Sistrix. Ich liebe es auch. Deswegen habe ich aber da auch die meisten Erfahrungen. Also deswegen, wenn ich jetzt hier gerade etwas Kritisches sage, liegt es daran, dass ich das täglich nutze und da natürlich dann auch viele Sachen beobachte. Und ich habe so leicht das Gefühl, ich kann es bloß nicht bestätigen, weil ich nicht weiß, dass die hinteren Positionen, also ab Seite 2, für mein persönliches Gefühl zu stark eingehen. Zumindest in dem Umfeld, wo ich mit Kunden unterwegs bin. Bei hochgradig informativen Anfragen, wo man viel Geld ausgeben will, ist es durchaus richtig, dass da auch noch eine Menge hinten ankommt. Aber bei vielen anderen setzt einfach nicht. Und ich habe halt oft das Gefühl, dass wenn ich über eine analysiert habe, dass ich Sichtbarkeit verloren habe und habe mir bei Sistrix dann die Einzelzahlen gezogen, dass dann oft Sachen waren, die von Seite 2 nach 4 in großen Maßstäben gewandert sind. Irgendwo in den Bereichen, aber vorne nichts. Und das hat dann dazu geführt, dass halt auch der Traffic bei weitem nicht so runterging, wie der
sich gar nicht verändert. Ne?
Aber ich kann es nicht beweisen. Es ist einfach ein Gefühl, weil ich es eben nicht weiß. Wenn ich es weiß, kann ich mit den Daten halt einfach in der Interpretation besser umgehen. Ich baue deswegen trotzdem kein Tool, was mir 4 Millionen Rankings die Woche holt. Also, das Thema ist ja, dass die Daten für sehr viele Leute anbieten und wenn ich es für mich einzeln baue, so make or buy, muss ich für mich das komplette Set an Rechenpower alleine bereithalten. Und die Power bei den Tools liegt ja nicht darin, dass da 100 Kunden Abfragen machen, sondern dass sie diese Daten erheben und so aufbereiten, dass ich eine Abfrage machen kann. Und da können die eigentlich komplett alles offenlegen. Das nutzt gar, würde denen wahrscheinlich nicht schaden. Und vor allem mir wird es die Arbeit erleichtern, weil ich es besser interpretieren kann.
Ja, Brief an Johannes.
Ja, das gilt ja für alle. Also das ist für alle. Ich habe es nur gerade, weil ich deswegen
ganz. Dein erster Blogpost 2013, Jens, ein offener Brief an die Toolanbieter. Legt eure Daten offen.
Genau. Was war da noch drin gewesen? Also das ist dieser Artikel, ist ja ein Interview. Und der Statistiker dann auch gemeint, was natürlich auch fehlt, ist eine zeitliche Komponente. Also wie hat sich das über Zeit entwickelt, was vielleicht helfen würde, dann eine Richtung herleiten zu können. Und wichtige Faktoren, die in Ranking reinfließen, wie Nutzerverhalten oder andere dritte werttreibende Komponenten fehlen halt komplett. Das heißt, die kann ich natürlich, das ist auch keine Kritik an die Leute, die Studien machen, sondern die kann ich von außen einfach nicht erheben. Also weiß ich auch nicht, wie sie einfließen. Und das ist sehr spannend, das hatte ich gar nicht so sehr auf der Skala gehabt, weil ich dann doch immer schon vorher genug sauer war, ist das Thema, dass natürlich eine Google SERP eine Ordinalskala ist. Also wir haben hier keine Intervallskala und auch keine Ratioskala. Das heißt, ich weiß nicht, wie hoch der Unterschied ist zwischen der Position 1 und der Position 2. Und bevor mich einer fragt, wo in meinem Leben habe ich denn schon mal eine Ordinalskala getroffen, Faultrat, sage ich, jeder, der in der Schule war, hat das gelernt, weil es gibt eine Note 1, 2, 3, 4, 5. Aber ob es zwischen einer 1 und einer 2, 5 oder 10 Fehler liegen, weiß ich nicht. Kann aber beides sein. Und das ist halt eine, und mit einer Ordinalskala darf man eigentlich nur bestimmte Rechenoperationen durchführen, wie zum Beispiel keine Durchschnittswerte bilden, weil die Werte in sich nicht vergleichbar sind. Die sind nur geordnet.
Immer wieder lehrreich, dir zuzuhören. Spannend.
Genau.
Ja. Nee, meine ich jetzt ernst.
Und nichtdestotrotz freue ich mich über jeden, der solche Studien raushaut, nur bitte seid bei den Interpretationen nicht so dogmatisch. Also ich weiß, die allererste, die mich erinnern kann, aber vielleicht habe ich mich auch geirrt, war auch von Sistrix, wo dann damals rauskommt, dass bei mehr Seiten, die gerankt haben, das Keyword in der H2 stand als in der H1, woraufhin dann ganz viele Leute geschrieben haben, oh, H2 ist wichtiger, aber Johannes selber hat hingeschrieben, er geht davon aus, dass es ein Artefakt ist, weil in dem Set, was drin war, war A, Wikipedia, und Wikipedia geht da schlecht um, da ist immer H1, glaube ich, Wikipedia, und H2 ist irgendwas anderes oder so, und bei Blogs ist genau das Gleiche, also wir haben ein Artefakt, der sich aus den Systemen ergibt, die dann dennoch ranken, aber in dem Fall die Daten schlecht machen, weil die schlecht mit ihrer HTML-Struktur umgehen. Aber Blogs halt gut gefunden worden sind, Wikipedia stark drin ist, und zwar dennoch nicht, weil war von ihnen auch nur vermutet, aber hat extra darauf hingewiesen, hat aber jede Sau überlesen. Genau wie bei der letzten Search Metrics, wo dann auch Markus nochmal drunter geschrieben hat, Korrelation ist nicht Kausalität, wir haben die Sachen nur so gemessen. Hat auch kein Sau interessiert, alle mit losgelaufen, und deswegen ganz wichtig, nehmt die Daten, denkt drüber nach, aber ganz wichtig, eure Daten sind wichtiger als die aus jedem Tool, weil man ist im anderen Wettbewerbsumfeld und was mich interessiert, hauptsächlich, was bei meinen Kundenseiten passiert. Da könnte jetzt drin stehen, dass H1 unwichtig ist, würde es mich nicht interessieren. Und auch, dass der Titel eine negative Korrelation hatte, was ja auch schon mal rausgekommen war, glaube ich, bei SEOMOS, deswegen werde ich trotzdem immer geile Titles machen, weil ich sehe, dass bei meinen Kunden fucking verdammt nochmal funktioniert. Da brauche ich keine, dann scheiße ich auf eine Analyse von jemand anderem. Also das ist sowieso das Wichtigste. Traut immer erstmal euren Daten. Und danach könnt ihr über andere Sachen gerne mal nachdenken. Das ist so Wissen wie PM lesen. Ihr weißt, Peter Mosley ist das lustiges Magazin über Wissenschaftler für Wissenschaft, die über keine Ahnung haben. Also so Hobby-Leute, die denken, sie machen intellektuellen Kram. Dann ist es wirklich okay. Und ganz spannend habe ich heute noch gefunden, und zwar hat mir irgendwie, ich glaube, Jan Königstedt hat mir das reingehauen über Google Plus, eine ganz schöne Analyse, die zeigt, dass die Zusammenhang zwischen der Nutzung des Internet Explorers und der Selbst und der Mordrate in der USA. Knallharte Korrelation. Also an der Stelle nur, Internet Explorer weniger genutzt, weniger Selbstmord, also weniger Morde. Einfache Geschichte, oder? Also kein Internet Explorer, keine Morde mehr. Wahrscheinlich nicht. Aber korreliert wie Hölle.
Naja. Also sowas finde ich immer albern, aber...
Ja, schönes Beispiel, falsche Kausalität ist doch ein Traum.
Genau, finde ich auch sehr schön. Das ist das Gleiche wie Störch und Geburtenrate.
Das Beispiel wollte ich eben noch bringen, als du die Einführung dazu zum Thema Korrelationsanalyse gebracht hast. Das ist also der Klassiker.
Der Klassiker, genau. Störch und Geburtenrate, was ja dann auch an der ländlichen Region liegt und weder an den Störchen noch an den Geburten. Aber das sind halt schon Sachen, wo man sagen muss, muss man halt einfach hart aufpassen. So, jetzt war die Frage, finde ich eigentlich den Post, den ich eigentlich bringen wollte? Und zwar war das ja eigentlich der andere, der auch bei Systrix rausgehauen hatte, wo es übrigens auch um eine Korrelation geht. Und zwar Vergleich der SEO-Kennzahlen anhand Links und Domain Popularity. Also das ist auch eine klassische Korrelationsanalyse. Hier allerdings schön auch die Streuung aufgemalt und da sieht man auch übrigens sehr schön, wie unterschiedlich dann trotz jeder Korrelation dann die Werte sein können, weil man sieht hier unter der und also die Streuung oben unter der Kurve ist halt sehr, sehr hoch. Was ist hier los?
Entschuldigung.
Du warst.
Oh Gott!
Was machst du da, Markus?
Markus, mach mal dein Mikro aus.
Das war der Anrufbeantworter. Entschuldigung. Das ist so nice gemacht und jetzt sowas.
Ja.
Wie peinlich.
Ach Quatsch, der Unterhaltungswert ist super.
Ich muss mich echt erst noch im neuen Büro zurechtfinden. Also, Entschuldigung.
Macht ja nichts. Hauptsache, das Druckerpapier ist eingelegt.
Kennst du ein lokales Online-Marketing 2013?
Genau. Auch ein super geiles Posting und zwar so endlos lang, dass ich 3 Tage braucht, bis ich durch war. An der Stelle wirklich ein dringender Lesebefehl. Und zwar ja in jeder Art und Weise. Also von wegen, welche Handlungen erfolgen, nachdem man lokal gesucht hat. Also hat er wirklich sehr viele Studien ausgewertet, wie immer der Sebastian, wenn er sowas macht. Und ja, also unglaublich umfassend. Ich konnte mir auch leider nur die Hälfte merken. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich das Thema meiner Meinung nach, deswegen ist sie ja auch drin, um mich dran zu erinnern, also ich glaube, das ganze Thema Local wird halt auch unwahrscheinlich wichtig werden. Also Mobile auch, wobei ich ja persönlich Tablets eher nicht zum Mobile-Bereich zähle, sondern die haben nochmal ein eigenes Thema. Aber die Sachen sind schon wahnsinnig stark und laufen dann auch teilweise über komplett andere Kanäle wie Apps etc. Aber dieses Thema, wie geht man mit Filialen um, sind die auffindbar, haben die eigene Seiten und so weiter, ist schon unwahrscheinlich.
Ja, ist auch spannend, wo man sich überall eintragen muss, damit man auffindbar wird. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt bei, wenn ich Smartphone-Nutzer bin und mit dem iPhone was suche, und sucht eine Filiale, dann muss die Filiale bei TomTom online eingetragen sein, weil die ja die Google Maps nicht nutzen können und irgendwie dann die TomTom Maps dafür nutzen. Und das sind natürlich Sachen, die fallen natürlich auch unter den Bereich SEO zukünftig, ne? Also mich wieder bei vielen Diensten oder bei Quibe und sonstigen Bewertungsportalen muss ich präsent und eingetragen sein, damit ich eine Chance habe, über Mobile Devices, seien es jetzt irgendwie Handys, Smartphones oder Navigationssysteme gefunden zu werden. Und für Filialisten ist das, glaube ich, ein echt spannendes Thema.
Auf jeden Fall. Aber auch für eins, ich habe das ja in Düsseldorf ganz schön mal gezeigt auf der Online-Marketing-Kongress, wo man mal einfach mal so ein paar lokale Suchanfragen, sowas wie Friseur Düsseldorf etc., kann auch beliebige nehmen. Da kommen ja dann erstmal diese ganzen, in der Regel, gerade auch bei solchen standardlokalen Geschäften, die ich persönlich ja sehr stark über mein Smartphone, so wenn ich gerade irgendwo bin, also ob es jetzt Pizzeria, sonst was, du stehst irgendwo, suchst den Kram immer irgendwie. Dass da halt hauptsächlich erstmal diese Standardseiten, also diese ganzen Verzeichnisse, also hier gelbe Seiten, Point2, Zilex und wie der ganze Kram da heißt, oft rankt, weil die Friseure selber, die vor Ort sind, schon mal grundsätzlich vergessen reinzuschreiben, in welcher Stadt sie sind, weil die sagen, ich bin ja eh hier. Also wo soll ich denn sonst sein? Also steht dann, im besten Fall steht dann ihr Friseur oder so etwas. Ein einfaches ihr Friseur Düsseldorf würde die wahrscheinlich massiv nach oben bringen, weil irgendwie, wenn du dann auf 8 oder 9 rund dömpelst, obwohl Düsseldorf schon gar nicht mehr drin steht und man hat es mit gesucht. Also sehr spannend und da werden echt die einfachsten Fehler gemacht. Wirklich. Und es geht halt wirklich relativ einfach. Und wie gesagt, Filialisten, da fängt es ja schon oft an, dass man keine Webseite pro Filiale hat. Geschweige denn weiß, in welchen Sachen man überall rein müsste.
Ja, aber in der Filialsuche eine Landingpage pro Webseite wird das Thema ja auch irgendwie abdecken. Ne?
Das stimmt.
Die anständig gemeta-taggt und ja.
Genau.
Okay, wir sind... Nur mal so als Einwurf, wir sind ungefähr beim ersten Drittel des 14-Tage-Rückblicks.
Ja, der eine war aber auch sehr lang, der eine war wirklich, wirklich sehr lang. So, dann haben wir, und das fand ich sehr spannend vom Gerald Steffens, an der auch einen schönen Gruß, der hier das Thema hat, Google und die originelle Originalerkennung. Wie immer ein lustiges Wortspiel an der Stelle, und zwar hat er gezeigt, wie ein Post, von ihm selbst dann unter Virato angezeigt worden ist, die den Content reingezogen haben. Allerdings, wie er schreibt, ganz brav, nur die Überschrift und sogar einen Original-Link zu ihm zurückgeben. Und er schreibt auch, Google hat seinen zuerst in der Hand gehabt. Und also man sieht halt, Google hatte ihn eine Stunde vorher gecallt gehabt. Und dementsprechend gibt es gar keinen Grund. Also die haben nur die Überschrift übernommen, die haben einen Rücklink gesetzt. Er wurde vorher gecrawled, er hat den kompletten Text und trotzdem hat Google den anderen nach vorne gezogen, was er halt sehr spannend findet. Und dann extra nochmal den Matt Katz, der hier schön per Hand zeigt, wie Google ganz toll erkennt, was Original-Content ist und wir dann sagen, ja okay, Google, nur eine Maschine, hat wohl nicht funktioniert. Wie sind da eure Erfahrungen in dem Bereich? Markus, so als alter Blogger, der jetzt wieder neu anfängt?
Ja, also ich habe mit Google und beim Bloggen recht eigenartige Erfahrungen gemacht. Also mein Content war noch nicht auf irgendeinem anderen Portal schneller, aber was irgendwie witzig ist, ich bin mal mit einem Portal bei AdSense rausgeflogen. Also nur für das eine Portal wurde plötzlich keine AdSense-Anzeigen mehr geschaltet. Seitdem habe ich extreme Probleme mit der Indexierung bei Google. Es dauert manchmal wirklich Tage, bis der Content drin ist.
Wieso bist du rausgeflogen? Also Schindluder getrieben oder?
Nein, das war ein Versehen von Google oder es war. Ja.
Okay.
Ja. Du, alles schon gehabt. Wir waren auch schon aus der Google News Suche draußen und waren verzweifelt, haben eine Woche lang gesucht, was wir falsch gemacht haben. Dann haben wir es mal angeschrieben und dann kam zurück, oh, war ein Fehler von uns. Ich so, was?
Nee, gut, also ich glaube, das war jetzt bei mir wirklich ein Filter, der damit automatisch angesprungen ist und ich habe dann an Google wieder geschrieben, hier, Freunde, hör zu, so sieht es aus. Und dann haben sie mich ja auch dann wieder reingetan bei Google AdSense. Das Ganze ist jetzt sogar schon zweimal passiert. Also die speichern das auch nicht ab irgendwie. Und seitdem habe ich aber, wie gesagt, mit der Indexierung extreme Probleme. Ich weiß jetzt auch nicht, ob da vielleicht ein Zusammenhang besteht, aber es ist wirklich genau seit dem Datum, wo ich zum ersten Mal rausgeflogen bin, bekomme ich meinen Content von diesem einen Blog nicht mehr so leicht in den Google-Index.
Und kriegst du den gleichen Content über so eine, über so einen RSS-Verteiler rein? Also kriegst du dann den RSS-Verteiler rein? Also du, also hier irgendwie, wie heißen sie, RSS-Verzeichnis, ja. DEVU, TK, whatever?
Ach, da habe ich mich wieder abgemeldet.
Wäre jetzt mal interessant zu sehen, ob du den Content woanders schnell indexiert bekommst, weißt du, so als Test. Ja, ja. Oder einfach mal auf eine andere Seite stellen und gucken, ob er da indexiert wird.
Schnell. Aber was mir gerade auffällt hier in dem Artikel von...
Da habe ich auch mal testhalber den, ja, immer dieselbe Headline und alles fast dasselbe gemacht, problemlos reingegangen nach 2-3 Minuten.
Krass.
Nur bei diesem einen Portal, also nur bei dieser einen Domain funktioniert das seitdem. Aber wenn es da einmal drin ist, rankt es gut.
Dann muss das Google Plusen nicht. Das haben wir ja, hat ja...
Alles probiert.
Ach Mist. Muss mehr plusen, 400 Mal.
Wo ich 400 Accounts.
Genau.
Ja, aber das
Arne?
Mhm. Ja.
Du wolltest gerade was sagen,
ja, ich wollte
blau leuchten sehen.
Illegalerweise hätte ich Markus unterbrochen. Also was ich bei Gerards Artikel noch spannend finde, ist, dass nicht mal die Google Plus Autorenschaft dann stark genug war, das zu unterbinden, dass der gehijackte Content quasi über dem Original-Content gerankt hat. Und das klingt dann ja auch fast wie ein Fehler, ne? Also für all die, die jetzt auf Google Plus Autorenschaft setzen, zu Recht.
Ja, ja, also da sieht man, Google erzählt viel, macht nur die Hälfte davon und das dann man nicht immer richtig.
Ist mal spannend, ob das dauerhaft, also ob dieses Problem bleibt oder ob das jetzt über die Wochen und Monate verschwindet.
Ja, er wird es bestimmt schreiben, wie ich ihn kenne.
Ja, spannend.
Ja.
Das mal im Auge zu behalten, auf jeden Fall. Hm?
Genau. So, der nächste Link geht wieder nicht, weil, wie gesagt, Systrix jetzt URLs ohne IDs hat. Dafür sehen sie schöner aus. Also, Facebook stellt Graph-Search vor. Klar, haben wir alle mitbekommen, oder? Wahnsinnsding. Also, zumindest von der PR-Leistung her, sehr gut. So der mega große Wurf ist es nicht, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal auch nicht mehr zu erwarten, weil man noch keine Suche gemacht hat, kann man jetzt nicht mit der Eier wegen Mollmilchsau kommen. Ich bin zumindest sehr froh, dass erst überhaupt irgendetwas kommt, was man Suche nennen kann, weil das Suchfeld bisher war ja eher so ein Platzhalter für, hier ist halt weiß, aber schreibt mir nichts rein. Und ich denke, wenn die jetzt etwas hinbekommen, was halbwegs intern gut funktioniert, dann wird das Ding auch benutzt und dann bekommen sie das, was ihnen eigentlich fehlt, um umfänglich eine Suche bauen zu können. Sie sehen nämlich, wie wir als Nutzer damit interagieren, weil bei der Masse an Leute, die haben, wird dann auch eine Menge Interaktionen reinkommen und damit kann man dann auch sicherlich das bauen, was dann auch mittelfristig vielleicht mal eine Gefahr für Google werden kann. Also das ist es jetzt sicherlich noch nicht, aber das ist auch der erste Schritt, den sie machen müssen. Mehr konnte man auch an der Stelle nicht tun. Ich bin zumindest sehr gespannt, was dann in 2-3 Jahren aus der Ecke kommt und hoffe jetzt erstmal intern wenigstens mal die Sachen zu finden, die ich da selber reingestellt habe, was jetzt nicht so einfach ist im Moment.
Ich finde das auf jeden Fall ein super spannendes Thema, weil die Datenvielfalt, die wirklich Facebook von den Usern hat, da hat Google noch ganz schön das Nachsehen und was eben halt mit diesem Wissen wirklich möglich ist, wirklich auf Fragen entsprechende Antworten zu geben. Das finde ich extremst spannend.
Das Problem ist, dass wir so nicht fragen. Also ich komme ja aus dem Information Retrieval. Das Schlimmste, was du haben kannst bei dem ganzen Such-Approach, ist, dass der normale Nutzer nicht in der Lage ist, sauber sein Informationsbedürfnis zu formulieren. Also damit kämpft man ja schon seit immer. Mhm. Und der zweite Nachteil ist, wie gesagt, eine Schwäche haben sie. Sie haben halt nur Facebook. Also das darf man nicht vergessen, Google hat das komplette Netz. Das ist also von der Dokumentengrundlage her doch ein Vielfaches an Unterschied. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich Facebook eine Ecke von dem Markt abschneiden wird, weil es einfach Arten von Suchanfragen gibt, wo eine Closed Group mitsamt den ganzen Vernetzungen, die wir haben, einfach in der Lage ist, bessere Antworten zu geben. Gerade auch solche Beispiele, wie sie haben Restaurants, die auch meine Freunde mögen. Also ist definitiv etwas. Aber wenn ich jetzt sage, was ist denn jetzt hier Düsseldorfer Tabelle und wie sieht's aus, dann werde ich da bei Facebook leider nichts finden. So, deswegen, so, und was die noch machen werden, das wissen wir, denn keiner hindert ja Facebook daran, auch mal das Netz zu indexieren, weil sie haben ja auch viele Seiten mit Likes. Aber das ist jetzt halt, deswegen sage ich, ich glaube, der große Angriff kommt, wenn dann in 3 Jahren oder so, wenn die wissen, wie die Nutzer anfangen zu interagieren, wie sie ihnen Hilfestellung geben können, um ihre Suchanfragen korrekt zu formulieren. Das wird ja im Moment auch so eine Art Faceted Search hinauslaufen. Also da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt. Der Approach von für die Kollegen ist hart. Also das ist keine einfache Aufgabe, die sich da gesetzt haben. Und ich bin echt gespannt, was da rumkommt und was man dann daraus in 3 Jahren oder so machen kann, wenn man halt auch weiß, wie wir Nutzer dann, und wir werden alle, ich werde es auch nutzen, damit interagieren werden. Und dann sehe ich da auf mittelfristig durchaus eine spannende Herausforderung für Google.
Also ich habe mich gerade mal auf die Warteliste gesetzt und bin auch mal gespannt. Die Präsentation der Suchergebnisse, die hier schon mal so skizziert wird, ist ja zumindest attraktiv.
Genau. Nee, ich bin da auch gespannt. Also es wird auf jeden Fall, ja, und es war ja auch notwendig langsam. Also das andere Ding lässt sich ja dann doch von der Monetarisierung seit ja nicht so an, wie sie es gerne hätten.
Da steht ja auch drin, Suche nach, achso, Markus, lass mal.
Da kann man dann hoffen, dass die Suchergebnisse dann nicht zu sehr so gestaltet ist, dass wirklich nur Kohle verdient wird für Facebook. Also sprich nicht zu viel Sponsored Posts etc. Weil ich meine, Facebook braucht ja Geld.
Ja, irgendwann schon. Wenn das nächste, sie müssen halt im Jahr schon genug Geld haben, um mindestens 3-mal Instagram zu kaufen oder so. Keine Ahnung. Genau. Arne, du warst aber auch etwas am Sagen.
Nee, ich finde es so lustig, dass die in der aktuellen Suche bei Facebook steht halt drin, Suche nach Personen, Orten und Dingen. Also Orte und Personen, ja. Gib mal bitte einer von euch ein Ding ein.
Ich hab da schon...
Das geht halt gar nicht. Das ist halt schon lustig.
Nee, die Suche geht gar nicht. Es gibt aber auch von denen ich weiß, dass sie da sind und ich finde sie trotzdem nicht. Also das Thema klassische Known Item Research, also ich suche etwas, von dem ich weiß, dass es da ist, jedes Mal, also bei 50% der Sachen an absolut absolute Katastrophe.
Ja.
So, deswegen bin ich auf jeden Fall erstmal allein schon, weil ich Facebook gerne nutze, froh, wenn sie erstmal das interne Thema sauber in den Griff kriegen, weil es kann dem Produkt echt nur saugut tun.
Auf jeden Fall. Ja. Aber das ist krass, wie man wirklich sowas Wichtiges an einer Webseite so verpassen kann, oder?
Ja, ist halt, die haben ja keinen Suchhintergrund gehabt, darf man nicht vergessen. Ich meine, deswegen kriegen wir ja vielleicht eine andere Perspektive auf das Thema Suche, weil die eben nicht aus der Suchecke gekommen sind. Also aber natürlich hast du recht, dass man das so lange nicht angegangen ist.
Gescheite interne Suche, zack, fertig, reicht doch. Der ist so, also ich verstehe das nicht.
Ja, aber als jemand, der Suchen gebaut hat, sage ich dir, dass so zack, interne Suche bauen nicht so einfach ist.
Ich wollte gerade mal sagen, wie ist denn das bei der Anzahl an Dokumenten, die vorhalten, so eine in Anführungsstrichen einfache Volltextsuche, das ist doch wahrscheinlich ohne richtig heftige Wartezeiten gar nicht umsetzbar, oder? Also, wie viele Millionen Nutzer hat Facebook jetzt?
1,2 Milliarden, war da nicht was?
Die vermüllen ja quasi sekündlich den eigenen Index.
Ja klar, aber ich meine, das ist ja auch, also das ist technologisch ja, also du legst den Kram ja in den Index rein, du machst ja keine Live-Abfrage. So, und da kannst du immer, dann hast du halt, was du dann nicht findest, ist vielleicht das Posting, was du vor einer halben Minute abgegeben hast. Den Rest hast du aber relativ schnell drin. Das müsstest du ein bisschen in Suchtechnologie abgreifen, aber im Großen und Ganzen verträgt ein Index wahnsinnig viele Anfragen. Siehst du ja bei Google.
Ja, okay.
Also das Problem ist relativ einfach zu lösen. Das Problem ist eher, wie abstrahiere ich die Daten, die sie da haben. Das sind ja oft kurze Postings, Links, die wieder nach extern gehen, wo ja dann da was da drin ist, gar nicht drin steht und so. Also das ist nicht so ganz trivial, wenn ich nur einen Ausschnitt habe. Aber man hätte schon länger lösen, also man hätte schon länger angehen sollen. Also der jetzige Zustand, der ist definitiv, wäre wesentlich einfacher zu heilen gewesen als das, was sie jetzt vorschlagen. Das ist definitiv. Aber auf jeden Fall sind sie auf der richtigen Richtung.
Also ich denke auch, dass sie da mal einen Angriff starten sollen. Wobei wir schon gleich jetzt beim nächsten Thema sind. Thema Angriff.
Das stimmt. Und zwar Noblego, ihr wisst, da wo man die Zigarren kaufen kann. der war diversen Angriffen ausgesetzt. Und erstens, also das sind so ein paar Sachen, die einem dazu auffallen, also das ist jetzt das allererste Mal, dass ich so eine Negativ-SEO-Kampagne mitbekommen habe und finde es auch ganz nett, dass André das alles mal aufgeschrieben hat, was denn da so passiert ist. Es ist schon aber etwas, wo man jetzt hört, dass mittlerweile immer mehr um sich greift und da auch für alle, die hier zuhören und auch nur irgendwie in diese Richtung denken, eine ganz klare Aussage, erstens ist der größte Scheiß ever, und zweitens, das ist vorsätzlicher Schaden, also man ist hier im Straftatsbereich, das hat nichts mit Black Hat zu tun. Das ist strafrechtlich bewährt, weil man schadet bewusst jemanden. Ganz wichtig, unter Vorsatz, also da ist auch nichts zum Rausreden. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, oh, ich bin aber ein cooler Junge, ich weiß, wie ich mich verstecken kann. Nichtsdestotrotz bleibt es eine Straftat und es hat einen guten Grund, dass es einer ist. Das hat wirklich nichts mit irgendeiner Art von Marketing zu tun. Und ich finde dann auch schon den Begriff Negativ-SEO zu nennen, sehr verniedlichend und nicht angemessen.
Criminal-SEO müsste es heißen.
Vielleicht so etwas. Das wäre auf jeden Fall besser. Weil Negativ-SEO könnte ich noch vielleicht nennen, wenn ich irgendwo anfange, jemanden schlecht hinterher zu kommentieren oder irgend so einen Rotz mache. Aber das ist schon ziemlich, eine Nummer, die definitiv da nicht reingehört. Wie habt ihr das Ganze verfolgt?
Ja, also ich habe es jetzt auch nur in dem Blogpost gelesen und habe dazu noch zwei andere Posts gelesen. Also wenn es wirklich so war, also ich finde es echt heftig. Das ist jetzt nicht nur strafbar und also eben höchstgradig kriminell, sondern eigentlich auch extrem unsportlich, muss man jetzt mal aus der SEO-Brille sagen. Es ist einfach unsportlich. Und dazu macht man kein SEO. Also
definitiv. Was ich dann auch ein bisschen komisch fand, waren die Reaktionen von ein oder zwei Kollegen, die dann meinten, das könnte auch alles ja, das Ding rankt ja gar nicht großartig, was es jetzt auch nicht großartig macht, also ein paar haben es, aber es ist ja noch im Aufbau. Das könnte ja auch alles irgendwie ein Linkbait sein. Und da muss ich natürlich sagen, also mal ganz im Ernst, wenn André so mit seinem Namen da rausgeht, wird er ums Verrecken so einen Scheiß nicht als Linkbait machen, weil so dämlich ist ein normaler Mensch nicht und André erstmal schon mal gleich gar nicht. Ich glaube aber auch, dass es hier nichts in dem Fall nicht zwingend Wettbewerber sind. Ich habe ja so mir ein paar von den Wettbewerberseiten aus einem anderen Grund letztens mal angeschaut. Da muss man ganz ehrlich sagen, ist Noblego auf einer optischen Sicht sehen die weit besser aus, als was da sonst in dem Zigarrenbereich draußen rumgondelt. Und so wie die aussehen, scheinen mir auch alle jetzt keine großartige Ahnung von dem Thema zu haben. Also das scheint mir jetzt nicht der hochgradige Bereich da zu sein. Ich glaube schon, und das ist sehr interessant, können wir auch einhauen hier, vom Fabian Rossbacher, der schön geschrieben hat, könnte auch einfach Leute sein, die irgendwann mal im Laufe des Rocket-Daseins von denen vielleicht mal sauer gefahren wurden. Also ich könnte mir vorstellen, irgendwie ehemalige Mitarbeiter, whatever, sowas in der Art und Weise, die halt einfach sich im Unguten getrennt haben und irgendwie extrem pisst waren. Aber auch das ist nur eine Vermutung. Aber mir geht es auch hauptsächlich eher darum zu sagen, dass ich halt es nicht verstehen kann, dass wenn jemand so beschreibt, was ihm passiert, jemanden, den wir in der Szene kennen, jetzt weiß ich, dass nicht jeder ein Freund vom André ist, auch das ist mir klar, ich persönlich mag ihn sehr. Aber egal wer es ist und wenn es, würde ich nie glauben, dass jemand so etwas schreibt als Linkbait, weil wenn das rauskommen sollte, hat das echt verschissen und das macht einfach, also ich kenne keinen, der sowas als Linkbait inszenieren würde. Niemanden. Kein André oder sonst irgendjemanden da draußen.
Also ich würde es auch nicht machen, weil der André, der ist wesentlich größer als ich. Nee, ich würde es auch. Also ich würde es auch so nicht machen.
Ja, hast du schon ein bisschen weit hergeholt, ne?
Das ist unsportlich, das ist. Nee.
Also gut, genau. Den Sachverhalt selbst, das ist halt kriminell. Unsportlich ist ja auch fast verniedlichend. Ne? Und ich finde es halt unglaublich destruktiv. Also da muss ja schon eine ganze Menge Boshaftigkeit und negative Gefühle mitschwingen, damit man Energie da reinsteckt, einen in Anführungsstrichen Wettbewerber, ja, wenn es wirklich darum geht, ist glaube ich fast auch nicht, dann irgendwie da niederzumachen. Also Ja. Das ist halt ja, schon, das Zerstören steht dann im Vordergrund und nicht irgendwas anderes nach oben zu bringen oder wie auch immer. Ganz armselig. Ja.
Und nicht nachhaltig. Also du hast jetzt Arne erstmal angesprochen als jemand, der ein Geschäft aufgebaut hat. Also wenn man doch ist, hat man doch eigentlich genug zu tun. Also man ist den ganzen Tag beschäftigt und versucht sein Firma, sein Unternehmen, seine Produkte vor Kunde zu verbessern. Alles Sachen, die nachhaltig sind. Und man schaut vielleicht natürlich auch mal an die Konkurrenz, um vielleicht das eine oder andere zu lernen, was da ist. Aber man macht sich doch keine Gedanken, wie man die Konkurrenz kaputt macht, weil es ja dem eigenen Geschäft nicht weiterbringt.
Ja, exakt. Absolut. Insofern glaube ich auch nicht, dass das irgendwie wettbewerbsmotiviert ist, sondern halt eher andere persönliche Motive da vielleicht im Vordergrund stehen. Alles Spekulation, also schon eine wilde Nummer, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und an der Stelle auch unser gemeinsames Beileid an der Stelle. Also sowas braucht man wirklich nicht.
Ja, krasses Armutszeugnis. Ne? Also vielleicht gibt es da noch irgendwie, so, vielleicht kommt ja mal nochmal raus, wenn wir den Beitrag von vorhin nehmen, wo Pip beschrieb, dass das 2013 ein großes Thema wird, dann frage ich mich auch da nach der Motivation. Also auch das ist ja wieder so eine Korrelationsfrage. Rank ich aus automatisch besser, wenn meine Wettbewerber mit Negativ-SEO oder Dreckslinks irgendwie abgestraft werden? Okay. Und wie lange habe ich dann was davon? Also ja. Wenn man sich bei Sistrix die Nomego-Kurve anschaut, die sind ja nach diesem Dezember-Cut dann auch wieder fast da, wo sie waren. Ne? Vielleicht würden sie jetzt woanders stehen. Und wie geht Google damit um, wenn sowas gemeldet wird und so weiter und so fort? Also ich glaube, wenn dieses Thema Negativ-SEO, wenn das wirklich ein Thema für 2013 wäre, setzt das ja voraus, dass die Leute, die das können, ja, jetzt sagen wir nochmal in Deutschland, dass ein Großteil oder dass überhaupt ein Teil von denen relativ oder ein signifikanter Anteil dieser Leute, die sich mit diesem Thema so weit auskennen, dass sie sich zutrauen, negativ SEO zu betreiben. Ne? Auch wenn Pip da beschrieben hat, diese ganzen Tools sind alle leicht verfügbar und so weiter, dann müssen die noch die Motivation aufbringen und die kriminelle Energie. Und ich würde das schon in Frage stellen. Also ich finde das schon mega destruktiv. Leute, kümmert euch doch um euer Geschäft und bringt das voran. Das macht doch viel mehr Spaß. Ihr kriegt ja nicht mal Anerkennung dafür, dass ihr irgendwas kaputt gemacht habt. Ihr könnt das ja niemandem erzählen.
Schlimmer noch, glaube ich, dass es wahrscheinlich vielleicht auch die ein oder andere hergelaufene Mensch gibt, der das als Dienstleistung halt verkauft. Also ich kann mir wirklich vorstellen, so, das ist natürlich erst recht gefährlich, weil da muss ein Kunde von dir mal sauer werden, wer auch immer denkt, sowas mal aufbauen zu können, und schon bist du natürlich erkennbar. Also wie dieses Problem ist, wenn man unter so einem Angriff ist, ist ja wirklich schwer rauszubekommen, wer es ist. Aber wenn man sowas dauerhaft und für mehrere macht, dann sind echt Menschenkontakte da und dann wird das Ganze hochriskant, weil es halt eben eine Straftat ist. Mhm. Und da muss sich nur einer mal sauber sein, dir mit der Rechnung unzufrieden sein oder sonst was, und schon ist man da angepissen. Also kann ich wirklich keinem auch nur irgendwie in irgendeiner Art und Weise empfehlen. Hauptproblem ist natürlich aber, dass das Thema einfach da ist. Also es ist da und mir fehlt es da dringend an der Möglichkeit, die Google bietet, dass man hier vorbeugen kann. Also wenn man jetzt sagen könnte, hier, es gibt irgendwie so ein, ich, also Disavow nutzt halt gar nichts, hat André ja sehr schön geschrieben, weil es sind schlechte Links. Viele von denen tauchen auch bei Sistrix, Majestic, SEOMods gar nicht auf, weil die diese Seiten halt auch nicht abgraben. Also die Wahrscheinlichkeit ist, dass es viel mehr sind, als wie er gefunden hat, einfach weil es halt einfach keine umfangreiche Linkdatenbank gibt. Also kann ich die auch nicht disavowen, und vor allem kann ich dann jeden Tag neu disavowen, weil wenn der ständig weitermacht, kommen ja auch neue dazu. Also der Weg macht keinen Sinn. Dafür ist es ja auch nicht gedacht. Es ist ja gedacht, wenn ich mich selber anzeigen will und weiß, was ich getan habe. Hier weiß ich ja nicht, was ich getan habe. Das heißt, man müsste irgendwie eine Möglichkeit haben, wenn man so etwas so schön erhoben hat, wie jetzt hier André, ich glaube, das ist auch so ein bisschen seine Hoffnung, dann zu sagen, hört mal zu, Google, Webmaster Tools, wir sind unter einem negativen Angriff, wir haben mal zusammengesucht, was wir an Daten haben, und bereitet das ähnlich komplett auf. Also nicht so hilflich, wird angegriffen und fertig, aber die Daten...
Nee, da muss schon so ein Artikel her, ne?
Also genau, dann sowas genau. In der Art, in der Tiefe beschrieben, und dann halt an Google sagen, guck mal, Kinders, nicht, dass mir hier was passiert, ich sag's euch, schaut da mal drauf, aber ich bin's nicht. Könnte man natürlich sagen, okay, dann kann man auch seinen eigenen Scheiß dann sozusagen wieder, aber ich glaube, das kann Google sehr gut unterscheiden, wenn man dann sieht, und das sind, wenn nur halt so ein Dreck kommt und das halt in Massen, und man selber schon sagt, ich will den Kram nicht haben. Ich habe auch kein Problem, jede Woche jetzt dir ein Disavow zu schicken, wenn du das möchtest, aber ich kann dir halt keine umfängliche Liste geben, weil ich es nicht bin, und ich bin hier unter einem Angriff, habe auch DDoS und sonstigen Kram. Also irgendetwas muss Google an der Stelle machen. Die hat halt mit den ganzen Pinguinen, und man kann mit Links Leuten schaden mit schlechten Links, halt auch dazu geführt, dass diese Idee ja erst hochgekommen ist. Also das sind die schon irgendwie in der Schuld, das Problem auch mit zu lösen, finde ich persönlich.
Ich glaube, der Blogpost hilft auf jeden Fall, das zu lösen. Und das hat ja auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Also das kann man wunderbar in Google kommunizieren, glaube ich. Und der Post sieht ja in keinster Weise irgendwie, also dass dann wieder die Unterstellung kommt, das ist ein Linkbait, also völliger Schwachsinn.
Okay, Haken dran. Ja, genau. So, was haben wir dann noch? Ah, denn last but not least haben wir nochmal einen Pip, der hier einen super langen Post, ich habe aber auch etwas länger gebraucht, bis ich damit fertig war, geschrieben hat über das Thema, wie sich einfach die Einnahmensituation in Google nach oben entwickeln, obwohl die Klickpreise eigentlich nach unten gehen. Also wieder das gleiche Thema am Ende, die nehmen sich halt einfach mehr Raum, was übrigens auch natürlich dazu führt, dass natürlich auch die Klickpreise sinken, weiß man ja selber, wenn man irgendwie mal einen Blog hat und macht 3 AdSense-Blöcke drauf, dann gehen zwar die Gesamteinnahmen hoch, aber der CPC geht runter. Weil natürlich die anderen Anzeigen unten billiger sind, also klar. Aber auch, dass sie massiv in die Richtung gehen werden, dass sie sich einfach Märkte nehmen und Werbebudgets von Seiten nehmen, die die vorher hatten. Also wie sie mit Google Shopping halt in die Preissuche reingehen und ähnliches. Und da wirklich eine ganze, ganze Menge machen. Also auch das schon 100-mal kommuniziert, gibt's auch oft geschrieben, wäre also deswegen nicht erwähnenswert gewesen. Erwähnenswert ist mir einfach die Arbeit, die er sich an der Stelle gemacht hat, einfach mal Sachen zusammenzutragen. Auch schön bebildert, wie ein gutes Content-Format sein sollte.
Mhm. Ja, exakt.
Und also ich glaube, da hat er ein bisschen dran gesessen an dem Post. Mhm. Und lohnt sich auf jeden Fall, den, obwohl das Thema schon oft diskutiert ist, nochmal in Gänze durchzulesen, weil er es wirklich schön aufbereitet hat.
Habe ich auf jeden Fall noch auf der Liste.
Ja, genau. Und dann, genau. Also macht auf jeden Fall Sinn. Genau, das sind wir ja eigentlich soweit besser durch. Entschuldigung. Also sind wir eigentlich durch. Dann können wir ja eigentlich endlich mal bei dem Thema anfangen, nach einer Stunde 20.
Super.
Das rockt.
Oh, relativ Arne, schnell, oder?
Genau. Arne, willst du uns ein bisschen durchführen? Durch das ganze Thema Content Marketing und was es da zu tun und zu beachten gibt.
Ach, da darfst du ruhig noch konkreter fragen. Also,
So, du hast ja hier ein paar Sachen reingehauen, und zwar einmal 7 Lessons We Can Learn from Big Brands Using Content Marketing. Was haben die denn so gelernt?
Ja, das ist wirklich ein sehr schöner Post und will mich gar nicht mit fremden Federn schmücken. Der war von dir. Gelesen habe ich ihn allerdings auch und mir auch die ganzen Beispiele angeschaut. Da ist dieses, also es geht los mit onething.com, da hat Volkswagen eine sehr schöne Seite gebaut, wo Nutzer nach den einen Dingen gefragt werden, ihrem Lieblingssong, ihrer Lieblingsspeise, ihrem Ort, an dem sie gerne leben würden, und dann kann man sich dahinter einen personalisierten Film draus komponieren, und das kam großartig an. Und das ist so ein schönes Beispiel, wie man, oder ja, aus dem man lernen kann, wie man mit einer relativ einfachen Idee, dieses One Thing, mit einer wunderbaren Umsetzung ja, Leute abholen kann. Also außerdem geben die eine ganze Menge über sich preis.
Das stimmt, ja.
Dann sind hier auch ein paar Beispiele drin. Also was ich super fand, fand ich auch diese PNG, diese PNG-Geschichte mit Super Savvy Me. Das ist eine Seite für die PNG-Zielgruppe, also für Mütter und Hausfrauen, die Kinder haben, die sich für im Prinzip diese ganze Bandbreite, nee, andersrum. Also ich glaube, PNG ist ein Unternehmen, was sich die Zielgruppe Mütter und Hausfrauen quasi gesucht hat und dauerhaft und ganzheitlich bearbeitet, ne? Also vom Thema Windeln mit Pampers und so weiter, über diese ganzen Themen Beauty, Cooking, Cleaning, also alle Sachen, die irgendwie ihrer täglichen Arbeit betreffen. Und da haben die eine schöne Seite gemacht, mit ich sag jetzt mal, Ratgeberformaten, ne? Und dazu über Coupons ja ihre eigenen Produkte beworben oder angeboten haben. Und das ist eine Seite, wart ihr da mal drauf? Habt ihr das mal angeschaut?
Nee.
Ich schon. Und ist eine ganz schöne Geschichte. Also eigentlich sind es Ratgeber, Inhalte, jetzt aber auch mit Video-Content teilweise, also mit verschiedenen Content-Formaten und dann immer entsprechend die Coupons. Teilweise auch sehr lustig. Hier zum Beispiel Student Survival Guide, also wie man einfach in der, wenn man in die wie nennt man denn das? Oh Gott, ich habe schon mein Leben lang immer eine Waschmaschine gehabt. Also Waschsalon, jetzt habe ich's. Wenn man wie man halt in den Waschsalon überlebt, also die Wartezeit und so etwas. Und haben halt eben also in der Art eher Ratgeber auch teilweise halt sehr sehr lustig geschrieben. Aber wenn sie halt schon in dem Bereich sind, haben sie gleich nochmal einen Coupon dann halt für Ariel und Ähnliches drunter geklemmt. Und das Ganze hat so ein bisschen Pinterest-Style, weil es so eine Kacheloptik hat, die so leicht verschoben ist. Und zwischendrin immer wieder diese Offers halt, diese Coupons halt reingeklebt, was jetzt in Deutschland nicht so das Thema ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, Coupons haben sich jetzt nicht so durchgesetzt. Aber es sind wirklich sehr, sehr schöne Sachen.
Ja, die US-Hausfrau ist es ja gewohnt, Coupons aus Zeitungen auszuschneiden. Und auch so Aufforderungen finde ich ja sehr schön. Tell us a little more about you to get content you love. Ne? Und dann gibt es einfach, wenn ich da bestimmte, also die haben halt sehr nützliche Sachen und das ist sehr nützlich aufbereitet. Auch diese ganzen kleinen YouTube-Einführungen mit den scheinbar echten Menschen, ja, das ist gut gemacht.
Das stimmt.
Also ich glaube, es zieht auch eine ganze Menge, ich denke mal, dass sie das alles schön professionell tracken und dass sie auch eine ganze Menge über ihre Zielgruppe und die weiteren Needs und so weiter erfahren. Ne?
Also, das stimmt. Auf jeden Fall, davon gehe ich auch mal aus. Es ist wirklich ein sehr interessantes Format, jungfrech und hätte man jetzt bei Procter & Gamble vielleicht erstmal gar nicht so mit verbunden.
Und es natürlich darf man dazu sagen, das ist derbe aufwendig. Ne? Also so eine Seite stampft man ja nicht mal eben aus dem Boden. Und die wissen natürlich oder die kennen ihre Zielgruppe natürlich auch schon mal ganz gut.
Ja, wenn man aber weiß, dass was Procter & Gamble im TV-Bereich ausgibt. Reden wir halt auch von den Budgets. Also das ist das Problem immer, wenn man sagt, komm, mach mal eine Content-Marketing-Strategie. Ihr habt hier 5.000 Euro, sag ich, okay, was soll ich das damit machen?
Ja, klar.
Farbe kaufen fürs Büro oder was? Was soll das? Also das funktioniert dann halt nicht. Man ist hier, also Marketing kostet halt Geld. Das ist oft, wurde das in der SEO-Branche ein bisschen vergessen, weil man dachte, oh, ich habe 10.000 Euro Link-Budget, ich darf Marketing machen. Das ist ein Scheiß, ist das, ein Scheiß. Damit kann man gar nichts machen. Außer schlechte Links kauft, sonst funktioniert ja nicht mehr. Das heißt, man muss vielleicht auch einfach mal wahrnehmen, dass das halt ein Fenster zum Kunden ist, in dem man halt entsprechende Geld reingibt. Ich meine, die Budgets für halt so einen wirklich guten Werbeclip sind halt auch entsprechend hoch. Und das hier ist halt nichts anderes. Und man kann ja ähnliche Anzahl an wirklich relevanten Kontakten generieren.
Und auch dauerhaft, ne? Also ich habe ja. Gut, so einen Spot, den habe ich auch dauerhaft, allerdings muss ich für jede Ausstrahlung bezahlen. Das ist schon ein super Beispiel, das umgesetzt ist.
Oder hier sogar im Vergleich ist fast so, also mit diesen Werbeheftchen, die einmal die Woche immer in den Kasten landen. Bundesweit, also das sind ja auch eine Menge. Das
also
ist das Gleiche.
Ja klar, auch wahnsinnig
genau.
Teuer.
Ne? Genau, und da ist es auch im Farbdruck, dann sind auch die Angebote drin und Coupons, das entspricht ja also mit dem Couponing so ein bisschen auch jetzt das aufs Web übertragen. Ich hoffe bloß, keiner schneidet die Dinger am Monitor aus, aber egal. Ansonsten entspricht es ja ungefähr den gleichen Art von Format, nur ins Netz übertragen und das macht man dann halt nicht für 5.000 Euro.
Jetzt haben wir hier in diesen Seven Lessons to Learn noch ein anderes schönes Negativbeispiel von Pepsi, wo du gerade sagst, die haben es mit der Kacheloptik schön umgesetzt. Hey, haben die hier auch. Die haben diese, ich würde es jetzt mal Windows 8 Optik nennen, schön umgesetzt. Allerdings am Nutzer vorbei. Und das haben die hier ein bisschen aufgerollt. Die Inhalte, also es ist halt irgendwie inhaltsleer oder nutzenfrei, könnte man sagen. Also genau. Der Pepsi-Kunde wird irgendwie nicht Ja, das ist auch aber relativ schwer. Was ist die Pepsi-Zielgruppe? Also jetzt finde ich diese, die Zielgruppe für P&G war ja ziemlich spitz, ne? Wenn wir die jetzt irgendwie mit der Mutter und Hausfrau gerade skizziert und formuliert haben. Das heißt, der einen Nutzen zu bieten, geht relativ einfach. Wenn ich mir ein paar Leitfragen stelle, dann kann ich die mit Ratgeberinhalten beantworten. Der Pepsi-Trinker, ja, wer ist das? Ne? Das ist irgendwie, dass das 6-, 8-jährige Kind genauso wie der Rentner. Vielleicht ist es deshalb auch schon mal schwieriger. Aber die haben wahrscheinlich auch sau viel Geld ausgegeben und das relativ nutzenfrei gemacht und das war wohl ein ziemlicher Flop. Gemessen haben die das an den errungenen Likes. Ja, fand ich auch ein schönes Beispiel. Oh, ja. Sieht die Seite aber ganz gut aus.
Ja, wobei Virgin hat natürlich wahnsinnig viele Themen, die halt mitmachen können als im Musikbereich und sind natürlich auch sehr informativ. Aber da ist natürlich die Frage, wenn ich über Pepsi nichts erzählen kann, ist die Frage, für was steht Pepsi? Und wenn die schon sagen, ich stehe für Live for Now, wie sie es ja auch geschrieben haben, dann ist das ein Gefühl und nicht ein Content, den ich transportiere. Also hier steht auch wirklich riesengroß Live for Now und das war's dann. Ansonsten sind irgendwelche Twitter-Dinger drin. Das ist natürlich, also das kriegst du auch für 3,50 € noch programmiert wahrscheinlich, wenn du das richtige Theme findest. Jetzt ja. Nicht waren, das wird die wahrscheinlich eher 3,5 Millionen gekostet haben, wie ich sie kenne, aber da fehlt natürlich die Botschaft. Ich lebe ja von Lebensgefühl und das heißt, ich muss dann auch Content bereitstellen, wie zum Beispiel Konzerte, die man sponsert und Karten hat. Also irgendwie muss halt eine Story erzählen können, die irgendwie ich komme jetzt gerade auf Konzerte, weil auf der Webseite fast immer irgendwelche Leute, die beim Party machen, drauf sind, dass ich so etwas an der Stelle einfach tue. Also ich weiß, dass es von...
Wenn wir den selben Markt, also wäre das natürlich viel, viel geiler, macht das Red Bull, ne?
Genau, also die sagen halt einfach, wir machen Extremsport, wir sponsoren Extremsport ohne Ende und damit erzählen wir unsere Story, was wir stehen. Das heißt, wenn ich nicht wie Virgin den Content selber habe, dann muss ich den halt wirklich in dem Fall lizenzieren, einkaufen, sponsoren, aber ich brauche was zum Erzählen. Ich kann nicht über meine Cola-Dose reden, das ist halt bedingt langweilig. Das sieht man ja auch zum Beispiel bei das haben die Kollegen, denen die ich jetzt hier bei uns im Marketing, also ehemals uns Telekom ganz schön gemacht, gerade vor allem auch in der USA hatten die ja diese Tweetkrieg-Serie gestartet, wo die halt wirklich so gute Künstler auf die Straße gebracht haben für so ein Live-Gig. Und das auch immer mit Ankündigung und allem drum und dran, da konnte man eine ganze Menge machen und haben damit natürlich auch ein eigenes Content-Format, weil sie darüber dann auch entsprechende Webseiten hatten, wo der Kram promotet worden ist und die sind sehr gut geflogen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das der Geschäftssinn? Nein, das ist nicht der Geschäftssinn der Deutschen Telekom, aber dieses Life is for Sharing und diese Emotionalität wollte man damit transportieren. Und im Rahmen der Markenbildung hat das, glaube ich, auch zumindest in der USA relativ gut funktioniert, ist aber natürlich teuer. Aber wie gesagt, wenn du sowieso ins Fernsehen gehst und sonstigen Kram und hast entsprechende Budgets, dann musst du sowas halt auch ernsthaft betreiben, sonst hast du nichts zu erzählen.
Ja, also das ist das schöne Positivbeispiel hier jetzt mit Virgin, ne? Zu dem...
Ja. Ja. Das ist auch, sieht auch gleich viel mehr nach, ich möchte was erzählen aus.
Ja, das fiel so ein paar Mal, glaube ich, heute in dem TN3-Artikel oder was so für 2013 und das Thema Content-Marketing, was so als Schlagwort dann Storytelling ja oft mitgenommen wird oder was auch oft genannt wird. Es ist halt irgendwie so ein Storytelling ist ja ganz einfacher Mechanismus, der es uns irgendwie leichter macht, uns an Dinge zu erinnern, weil wir uns einfach an Geschichten besser erinnern als an schnöde Fakten. Ne? Gibt's so ein schönes Beispiel, also Fakt ist irgendwie, der König ist tot, die Königin starb danach und das behält kein Mensch und der König ist, der König wurde ermordet, die Königin starb danach vor Trauer oder so. Ne? Ist nicht von mir das Beispiel. Aber an sowas können sich Leute dann eher erinnern, weil das irgendwie mit Gefühlen verknüpft ist. Ich erinnere mich auch noch an einen schönen, ich glaube, Welcome to the System, der Website-Boosting-Artikel von Karl mit Hans und Hans im Glück und Hans Problem. Diese Geschichte war halt auch als Storytelling-Format aufbereitet und lässt sich damit viel besser abspeichern im menschlichen Hirn, als wenn das eine Anreihung von Fakten oder ein Tutorial gewesen wäre mit Punkt 1 bis 23.
Ja, ich glaube, Karl nennt das eher eine Printversion eines Hirncookies.
Ah, okay.
Er folgt dich nämlich dann auch damit.
Okay, nehmen wir das nächste Format hier, confused.com.
Markus, bist du noch da?
Entschuldigung. Ja, ich lausche.
Gut. Confused.com klingt schon gut.
Da ist nur die Botschaft, wenn ich im Content-Marketing die Möglichkeit habe, verschiedene Formate auszuprobieren, darf ich auch verschiedene Formate parallel fahren und dann austesten, was bei meiner Zielgruppe am besten ankommt. Die hatten jetzt eine schöne Infografik mit den verwirrendsten Straßenschildern. Und jetzt haben wir das auch wieder über die Shares gemessen, also über die virale Verbreitung. Und das gab halt gleich 2000 Shares, weil das natürlich auch irgendwie Eye-Candy ist und ein optischer Blickfang. Das ist auch der Grund, warum grundsätzlich Infografiken gut funktionieren. Dann hatten die noch einen Artikel, der auch gar nicht zu dem gleichen Thema war, sondern irgendwie die most popular Blogposts oder Blogarticles, der weniger Shares hatte, ist natürlich, hinkt natürlich auch wieder ein bisschen, zwei unterschiedliche Themen miteinander zu vergleichen und dann zu sagen, eine Infografik funktioniert besser als ein Artikel. Aber Bilder, Videos und Infografiken haben natürlich den Vorteil, dass die auch so ein bisschen die Laziness und die Faulheit der Konsumenten bedienen. Ne? Das kann ich einfach einfacher konsumieren, als einen Artikel zu lesen. Das grenzt ja dann wie einige Artikel heute in den Shownotes an Arbeit, ne? Wenn die lang sind. Okay, das war ein echt schönes Beispiel und die haben hier wirklich alles drauf. Also die arbeiten hier mit Videos, die arbeiten hier mit Tools, mit Kalendern, mit Guides, mit kleinen Rechnern und so weiter, Games. Also die haben die verschiedensten Formate, die man zum Content, dem Content Marketing betreiben kann oder sich seiner Zielgruppe nähern kann, ja, und den Nutzen bietet, ausgetestet oder haben sie bei Confused drauf. Das ist ganz schön. Dann noch ein schönes Negativbeispiel von GE. Nicht so viel über sich selbst zu sprechen. Das ist aber, glaube ich, ein ganz alter Hut. Also das kennt man, glaube ich, auch aus dem klassischen Vertrieb oder aus der klassischen Kommunikation mit Menschen und mit Kunden. Also die Leute, die nur von sich selbst sprechen, vielleicht sind das auch nicht die beliebtesten Menschen. Und das geht im Web wahrscheinlich genauso. Also wenn ich immer nur von der eigenen Unternehmung spreche und wie toll man doch ist, wie das GE hier in seinem in seinem Portal gemacht hat, dann werde ich nicht so sehr gemocht. Ne? Und wenn ich eben Neutralität wahre und meiner Zielgruppe Nutzen biete, vielleicht am besten von meiner Zielgruppe spreche oder von den Problemen meiner Zielgruppe, dann fühlen die sich abgeholt. Und wenn ich für die Probleme oder die Fragestellungen, die die haben, über Ratgeber oder über sonstige Content-Formate denen noch Nutzen bieten kann, dann mögen die mich auch, weil ich denen ja weiterhelfe mit ihren Problemen und ihren Fragestellungen. Also einfach ein ganz, ganz einfaches Muster, was hier ein schönes Beispiel ist, wie es falsch gemacht wurde.
Genau. Und da kann einem am Ende vom Tag ja auch, wenn ich es nicht weiß, wieder eine gute Keyword-Research helfen. Wenn ich sage, was interessiert die Nutzer eigentlich oder welche Probleme beschäftigen die sich, zu dem meinen Produkten passen. Also das mal umgedreht mache. Welche Formate nicht, was kann mein Produkt, sondern welche Probleme gibt es da draußen und zu denen dann auch meine Produkte passen.
Ja, noch einfacher ist es ja, wenn ich so ein großes Unternehmen bin oder überhaupt ein Unternehmen bin und schon Kunden habe, kann ich ja auch mal meine Kunden fragen, wozu die mein Produkt überhaupt einsetzen. So eindeutig, wie ich das als Feature vorstelle, was der wirkliche Nutzen ist. Vielleicht gibt es ja auch einen Nutzen oder Nutzen, auf die ich oder Nutzenargumente, auf die ich selbst nicht komme als Anbieter. Und die Kunden zu fragen, ist natürlich super hilfreich und das kann man im Web natürlich auch wunderbar, sogar spielerisch oder über Kommentarfunktionen. Fragen und so weiter realisieren.
Ja, und das stimmt.
Ich halte weiteren Content an, um das wieder zu bedienen. Das war so ein Negativbeispiel. Was haben wir hier noch? Tablespoon.com. Die haben das sehr schön gemacht. Die haben ihre eigenen Produkte eingebaut, aber unverfänglich im Content. Also die haben eine schöne Rezeptseite gemacht, die echt fancy aussieht, mit geilen Bildern und Vorschlägen und das ist doch alles irgendwie sehr nett geschrieben.
Oh Gott, und ich habe noch nicht gegessen heute, ey, da krieg ich so Hunger.
Hast du groß gelesen mit diesem mit diesen verschiedenen Schokorändern also unterschiedliche heiße Schokoladen haben die da kreiert und die mit ihren eigenen Produkten garniert. Und das haben die super schön bebildert und auch also eine Anleitung dazu geschrieben, wie ich das mache. Und da wurden dann auch die Produkte inklusive ihrer Verpackung und ihrem Branding ziemlich prominent platziert, aber unverfänglich. Das stört halt niemanden, weil der Nutzen im Vordergrund steht. Also wenn, was weiß ich, wenn ich auf einer Rezeptseite eine Kindertorte backe und die heißt halt Smarties-Torte, dann hört halt auch keinen, wenn damit Smarties beworben werden. Vorausgesetzt, ich habe auch ein wirkliches Rezept drin, wie ich das Ding dann mache, wie das irgendwie da aussieht und wie das funktioniert. Ne? Also das fand ich auch sehr schön. Colgate hat es auch sehr geil gemacht. Die hat ein richtig umfangreiches Portal zum Thema Dental Healthcare durchdiskutiert oder vorgestellt. Das ist sehr aufwendig.
Oh, Arne, man hört dich jetzt wieder recht schlecht.
Warte, ich hole dich gerade mal wieder rein, warte mal.
Bin wieder da?
Ja, besser? Fantastisch. Ja, besser.
Da müsst ihr mich alle 20 Minuten rausschmeißen.
Ja, ungefähr so. Ja, Colgate warst du stehen geblieben.
Ja, die haben ein super umfangreiches Portal gemacht zu allen Zahn- und Dentalthemen. Also da sind auch wirklich, da werden auch Zahnfleischkrankheiten und Zahnkrankheiten und so weiter behandelt und oder besprochen und natürlich dann auch klassische Produkte von der Zahnseide über Kaugummis und so weiter, bis hin zu Zahncreme natürlich. Und ich glaube, es gibt sogar eine Möglichkeit mit Zahnarzt oder mit Zahnärzten und Zahnprofis zu sprechen und zu korrespondieren. Also auch total umfangreich. Und das ist so ein How-to-Thema, so ein klassisches Ratgeberportal auf ein spitzes Thema. Sowas habe ich im Deutschen, von deutschen Brands jetzt noch relativ wenig gesehen oder noch gar nicht, dass man sich nein, in seinem also den ganzen Fragestellungen, die meine Kunden haben können, mit einem spitzen Ratgeberportal annehme und das dann über verschiedene, also die werben auch damit über mit 400 verschiedenen Artikeln, mit zig Videos und ich glaube E-Books oder zu Downloads und so weiter, Interactive Guides haben die hier noch. Also das ist richtig schön gemacht und das bietet der Zielgruppe natürlich einen total krassen Nutzen.
Genau, und da muss man sagen, die Produkte sind sehr randständig eingebunden. Wird natürlich jetzt nicht konvertieren, als wäre es ein Shop, muss man ganz klar sagen. Aber, und das ist natürlich das Wichtige, hier ist wahrscheinlich das Thema auch Brandbuilding ganz vorne, weil steht oben klein Colgate drin. Und dann läuft das Ganze, glaube ich, sicherlich in der Hinsicht recht gut. Und wenn man im Brandbuilding ausgeht, was will man mehr? Weil man sagt, du, wir sind Experte für Zahlen und wir sagen dir auch alles, damit du nicht ständig irgendwo hinkommen musst. Ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ich habe hier was, ich schaue euch mal in den Chat rein. Das ist eher Community Building, mal ein deutsches Beispiel, also eher User-Generated Content, aber ist ja auch eine Art von Content-Marketing, den man machen kann. Und zwar ist es die Rezeptwiese von Dr. Oetker. Da ist auch Dr. Oetker nur sehr klein drin. Da sind wahnsinnig viele Rezepte eingestellt von Kollegen etc. Und auch die Produkte und der ganze Brand ist relativ nachrangig eingebunden.
Das kann einfach deutschen. Das ist ein schönes Beispiel.
Genau, also ich habe das, also das wird jetzt auch kein großer SEO-Case sein, da ist ja nämlich nicht gerade nicht wahnsinnig viel drin. Aber ich weiß von den Kollegen, die wollten irgendwie versuchen, ihre Leute über Social Media zu erreichen. Also ich habe da mal so einen Vortrag drüber gehört, jetzt kann sich jeder dann anschauen und gucken, ob es funktioniert hat, weiß ich nicht. Haben aber festgestellt, dass ihre Zielgruppe, also das haben die 2008 oder sowas, einfach nicht auf Twitter war oder auch nicht wussten, warum sie jetzt so umtwittern sollen, was sie kochen. Also ihre Zielgruppe, eben Mütter etc. pp. Und dann haben sie das hat ja auch so eine Art Twitter-Funktion, wo du sehen kannst, wer was wann wo gerade kocht, denen das diese Rezeptwiese gebaut. Und die haben jetzt halt einfach gesagt, okay, dann auf einmal haben sie gesehen, okay, ich muss nicht über irgendwas, sondern hier geht's nur ums Kochen. Und dann haben sie das Ganze wirklich angenommen und haben da halt so eine Kunden-Community drauf gebaut und haben das dort bewusst weit nach hinten geschoben, dass sie eben nicht das Gefühl haben, sie wollen denen etwas verkaufen, sondern die wollen eine Kundenbindung haben und wissen, was kochen die, weil wie du schon gesagt hast, was wollen meine Nutzer haben, was kochen die, wie gehen mit unseren Produkten um, was schreiben die von wegen, hör, diese Tüte ganz vergessen, aber da hinten das, wenn du das noch mit dem untermischst, dann kannst du aus dem, was ich was, Lachs, bla bla bla, auch ein lustiges, was weiß ich was machen oder so.
Ja, das ist so ein Thema. Brands haben ja ziemlich breite Zielgruppen. Wenn ich mir dann spitze Unterzielgruppen da raussuche, kann ich für die natürlich Verticals aufbauen und das dann ein bisschen subtiler, also nicht diese klassische Shop-Variante, also die jetzt Conversion-optimiert ist und einfach nur abverkaufen, das heißt einfach nur abverkaufen soll, wenn mir es gelingt, über einen tollen Shop meine Produkte abzuverkaufen, ist das ja, ja, Ziel erreicht, super, ne? Aber hier geht es ja auch um andere Budgets und um andere Ziele. Also ich glaube, mit Content Marketing, wenn das große Brands betreiben, dann ist das eher so ein Surrogat oder ein Ersatz für andere Brandbuilding-Marketing-Maßnahmen wie TV-Spots oder sonstige Anzeigen. Das Schöne ist, ich kann es halt hier ein bisschen unterschwelliger machen. Obwohl, das gibt es ja im klassischen Printbereich eben auch mit sponsored, wir würden Gastbeitrag sagen, ne?
Ja, so Advertorials.
Advertorials, genau. Also redaktionell anmutende Werbung oder wenn der Reiseanbieter, was weiß ich, den Motorradtrip durch die Sahara gesponsert hat und der Reporter dann immer den Reiseanbieter nennen muss. Ja.
Ich sag immer, man nennt es Advertorial, außer im Pharmabereich, da heißt Apothekenumschau.
Ja, genau.
Obwohl die Rentner Bravo.
Genau, die Rentner Bravo. Nee, aber das ist ja das Thema. Ich meine, es macht ja auch Sinn, dass ich versuche, umgedreht, ich habe ja im Netz die Möglichkeit gegenüber dem Fernsehen, habe ich einen Rückkanal, das macht Sinn, alles, was man dort macht, versuchen mit einem Kundenbindung zu versehen, weil ich kann es halt eben machen. Und das Zweite ist, wenn die Leute dann schon den Kram reinschreiben, also man sieht ja, und das finde ich sehr spannend, wie wahnsinnig viele Brands auf das Thema Social Media angesprungen sind, die nie auf das Thema SEO gegangen sind, weil sie gesagt haben, dort kann ich meine, allerdings relativ erfolglos oft, weil ich kann dann hier meine Nachrichten pushen, weil ich weiß jetzt wieder, funktioniert wie mein bisheriges Marketing auch irgendwie, funktioniert so ein bisschen wie PR, kann ich machen. Aber das Problem ist ja, wenn ich jetzt einen Shitstorm habe in Facebook über mich, weil ich irgendwie mal wieder irgendwelche KitKat Gorillas Öl und so ein Gedöns, dann wollte ich zu dem Zeitpunkt, wo der Shitstorm war, gar kein KitKat kaufen. Also das heißt, der so direkte Effekt, weiß ich nicht, wie, also der natürlich markenmäßig nicht gut, aber wie auch immer. Wenn ich jetzt aber gerade mal wieder bei Wieso oder hier bei was ich was Monitor oder sonst was gehört habe, dass da irgendwie komische Bestandteile drin sind und mache eine Recherche nach Bestandteile KitKat oder Kalorien, KitKat, Ernährung, Probleme, whatever, und ich finde dort oder findet man lustigerweise nur Foren, dann finden sie nicht statt. Also allein schon aus Reputationsgründen macht es Sinn, dass man zu solchen Nachfragen, die das eigene Produkt betrifft, da ist, auch wenn die Conversion natürlich offline da stattfindet, also warum sollte man einen KitKat-Webshop aufmachen zum Beispiel, aber die ganzen großen, weil es war ja gerade das Procter & Gamble Beispiel, diese ganzen großen Handelsmarken, die wir haben, sind im SEO und was vor allem Reputation ihrer Marke im SEO nicht da und die bräuchten dafür eigentlich gute Content-Formate und sie machen sich nicht klar, dass Nutzer sich über ihre Produkte gerade im Moment hauptsächlich über Google informieren. Auf Facebook vielleicht mal ein bisschen rumhaten, aber wenn die sich wirklich entscheiden wollen, gehen sie in die Suche.
Ja, mit Facebook sind sie nicht im Index und nicht in den SERPs. Und ich würde jetzt mal unterstellen, dass so eine, also dieses Katjes oder dass die Marke von Google schon bevorzugt wird, wenn die auch einen Ratgeber oder einen Community-Bereich hat, wo solche Fragen gestellt und beantwortet werden können und ich nicht irgendwie auf sonstigen Foren oder gute Frage lande mit Bestandteile von KitKat, Weingummi oder was auch immer. Ne?
Genau, wollen wir nochmal gucken. Bei meinem Live-Test. Der Markus macht den dann umgedreht mit mir.
Was testest du gerade?
So. Sehr schön. 1-1 stornieren. Erster Treffer, Hilfecenter, 1-1, Vertrag, Widerruf, Vertrag. Das ist doch mal nett. Markus, hast du sehr ordentlich gemacht. Und erst danach kommt Mit Widerrufsbelehrung, Hardware zurücksenden, Link. Also okay, man könnte es noch ein bisschen aufbauen, aber zumindest habe ich eine Adresse. Ich habe eine E-Mail-Adresse, wo ich hinschreiben kann und erst danach komme ich ins Heise-Forum, ins Forum Ship, wo wahrscheinlich dann der ganze Shitstorm losgeht. Aber als allererstes erstmal schön organisch gerankt, Widerrufvertrag bei 1 und 1. Finde ich sehr schön.
Und noch eine Anzeige drüber.
Ja, aber ich glaube, da kannst du nicht stornieren. Da hätte man stornieren vielleicht als negativ reinsehen sollen, aber egal.
Ja, also. Adblocker sehe ich gerade nicht.
Guck, bei uns aber, also bei ehemals uns genauso, wie kann ich meine Bestellung widerrufen, Hilfe und Service Telekom. Also das sind so Sachen, wo man einfach mit auffindbar sein muss, wenn Leute eh schon also von mir weg wollen und ich lande dann auch noch bei anderen Leuten, dann habe ich die für immer und ewig verloren. Also wenn die wollen eh schon weg, dann mache ich es eh, weißt du, also macht ja sonst nichts, hilft ja nicht.
Ja. Okay, wie formuliere ich das jetzt diplomatisch? Also nach dem Lob an Markus, aber mit Erfahrungen mit 1 und 1 seid ihr in den Top 10 gar nicht drin. Aber es gibt viel zu tun, ne?
Es gibt viel zu tun, aber ich persönlich habe mit der 1 und 1 Seite recht wenig zu tun. Muss ich jetzt zu meiner Verteidigung sagen.
Das stimmt.
Nee, wirklich jetzt, das stimmt.
Ja. Ich auch nicht.
Aber stimmt schon, das sind eigentlich alles Dinge, die man angehen sollte.
Ja,
definitiv. Das ist nur die Baustelle.
Ja, also super.
Er sucht außerdem nach 1 und 1 Erfahrungen. Erfahrungen 2012.
Wahrscheinlich sucht da kein Mensch mit nach.
Also Zalando hat eine Seite, die heißt Zalando Erfahrungen. Allerdings ist sie dann ziemlich Banane. Weil da sind einfach Schuhe drauf. Wie geil ist das denn? Was soll ich jetzt damit? Geil. Aber sie wankt immerhin. Zwar nicht auf 1, sondern auf 5. Auf 1 haben natürlich, gute Frage. Wer hätte es auch gedacht? Aber die Seite ist zumindest da. Genau, okay, aber dann haben wir das ja an der Stelle, wir wollen ja wieder zurück zum Content-Marketing, sind wir gerade ein bisschen abgeschweift.
Genau. Ja, beim Zalando-Beispiel ist auch ist neben den Schuhen natürlich ein Text. Ne?
Ja, aber der ist ja auch mal, das ist jetzt so eine Textwurst, also die passt jetzt, wie gesagt, so eine Textwurst, wenn ich beschreiben muss, weil Google die Produkte, also ganz klar, wenn ich so einen Schuh habe oder also überhaupt ein emotionales Produkt, dann möchte ich das schon in Szene setzen und kann den haptischen Eindruck schon nicht vermitteln, arbeite ich natürlich mit vielen Bildern und selten ist der Text der Conversion-Treiber an der Stelle.
Definitiv.
Dann kann ich schon halbwegs verstehen, dass man den so textwurstartig irgendwo hinknullt, aber bei einer Suchanfrage wie Zalando Erfahrung, da kann man doch jetzt mal so die Testimonials, die Leute, die sagen, ey, hier, ich schreie vor Glück, weil sie diesen Fernsehen machen. Hier schreit gar keiner. Hier ist so ein Typ, der ist voll auf Tränkeleiser, wuschelt sich durch die Haare und schläft dabei halb ein. Also da habe ich überhaupt keinen Bock auf Erfahrung mehr.
Ja, eine Testimonial-Seite wäre mit Sicherheit eine gute Idee, ja.
Ja. Ja, aber auch Profis machen Fehler. Ist ja schön.
Arne, ich habe jetzt so eine Frage abschließend zu dem Post. Ja. Wir haben uns jetzt verschiedene Seiten angeschaut. Die eine war gut, die andere waren vielleicht nicht so ganz optimal. Aber ich meine, welche Learnings können wir jetzt wirklich aus diesen Beispielen ziehen? Was sind so die wichtigsten Learnings, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Auf was sie auch jetzt im Jahr 2013 vielleicht speziell immer achten sollen? Gibt es da was?
Ja, also das ist eine sehr pauschale Frage. Also hier kann ich natürlich an diesem Beispiel. Nein, okay, ich antworte ja drauf. Vielleicht fällt mir auch was Schlaues ein. Also das beste Beispiel fand ich jetzt zum Beispiel das eben genannte Procter & Gamble Beispiel. Und da wurde die Zielgruppe sehr gut abgeholt. Also da, ich glaube, Content Marketing funktioniert immer dann, ist ja bei uns SEO-Lesern oder Lesern von SEO-Blogs genauso, wenn der Inhalt uns Nutzen stiftet und dann noch irgendwie ansprechend aufbereitet ist, wie das Beispiel eben von dem Post, Pips-Post war, der sehr, sehr lang ist und schön bebildert und schön strukturiert und eben sehr nützlich. Ne? Auch wenn das teilweise Dinge waren, die man irgendwo anders schon mal gelesen hat, wie Jens das gerade erwähnt hat, da war das sehr schön aufbereitet. Und ja, aus diesem Post mit diesen 7 Lessons ist ja jede Lektion, also die Lektionen stehen ja hier drin. Ne? Ich habe hier einmal ich finde das schwer zusammenzufassen. Ich muss einfach anständigen Inhalt machen, der meiner Zielgruppe Nutzen stiftet. Wenn ich an meine Zielgruppe denke und mir Fragestellungen meiner Zielgruppe beantworte, dann schaffe ich Nutzen für die und dann lesen die das gerne, dann sharen und teilen die das gerne und dann wird das auch verlinkt und hat dann eben auch einen SEO-Nutzen. Also dann funktioniert Content-Marketing. Und ich kann natürlich wunderbar unterschwellig meine Marke platzieren oder Botschaften vermitteln. Also das, was Content Marketing ja letzten Endes auch soll, neben dem SEO und Reichweitenwert, den Content Marketing Formate haben. Und hier sind auch Beispiele drin, was ich lernen darf, wie ich es nicht machen soll, nicht zu viel von den eigenen Vorteilen, USPs reden. Das interessiert letzten Endes niemanden. Ne? Also die Leute interessieren sich immer nur für ihre Probleme und für ihre Bedürfnisse und dann niemand liest gerne was oder schaut sich gerne was an, wo sich jemand anders ganz besonders toll darstellt.
Okay.
Also das ist wie so oft im Leben und wie bei Optimierung eben auch. Wenn man sich an so eine 80-20-Regel hält und zumindest die Basics zu 80% umsetzt, dann komme ich schon mal sehr, sehr weit und oft sogar weiter als viele Wettbewerber oder Mitbewerber.
Also ich fand das jetzt nur spannend oder vielleicht auch oder vielleicht auch mal wichtig einfach für unsere Hörer, also dass wir zum Abschluss jetzt noch kurz so in 2, 3 Sätzen zu erwähnen, weil ich meine, wir haben uns jetzt die ganzen Seiten angeschaut, aber ich weiß nicht, ob das
unsere Hörer richtig, damit wir denen auch einen Nutzen bieten.
Genau, einen Mehrwert.
Genau, wir haben ja jetzt auch nur über den Content gesprochen, der auf unserer Website stattgefunden hat. Das sind ja hier bei einzelnen Webseiten, die für ganze Zielgruppen getargetet haben und versucht haben zu bekommen. Es gibt ja noch den anderen Teil im Content Marketing, den ich laufen lasse und verteile.
Genau. Beispielsweise der Klassiker sind Infografiken. Ne? Wir von Textprovider erstellen selbst keine Infografiken. Es gibt aber ein Schwesterunternehmen, an dem wir beteiligt sind. Also neben Textprovider gibt es noch die Collective IQ Holding. Das ist ein Unternehmen. Also zum Beispiel sind wir an Suxedo beteiligt und auch an Video Impact, die sich dann, wie der Name schon sagt, mit Videoerstellung und Videoformaten beschäftigt. Und Suxedo, die betreiben zum Beispiel auch dieses Sauerkraut-Link-Tool und sind relativ bekannt für das Thema Infomarketing oder Infografiken geworden. Und die Infografiken sind ein klassisches Thema, was sich auch, weil es so schön, weil es ein sehr optisches Format ist, halt zum Teilen und zum Verbreiten eignet. Was auch gerne bei anderen Blogs eingebunden wird, über Snippets, was auf Pinterest wunderbar funktioniert, was ich auf Facebook ganz gut teilen kann und was eben dann verschiedene Kanäle anspricht. Und Infografiken sind ja auch hin und wieder mal ins Gerede gekommen. Es gibt ja auch so Aussagen oder Hypothesen, dass Infografiken nicht mehr so gut funktionieren. Es gab ja auch von Matt Katz dahingehend eine Aussage, weil in den USA, glaube ich, eine Menge Schindluder mit diesen Snippets getrieben wurde und es da gar nicht so viele echte Links oder echte Links von anderen Nutzern oder anderen Lesern gab, die das wirklich als Mehrwert betrachtet haben. Und das haben wir jetzt oder unsere Kunden oder Suxedos-Kunden hier, die Erfahrung können die, glaube ich, nicht so teilen. Also es ist ein Format, was nach wie vor wunderbar funktioniert und was auch Links anzieht und auch Nutzern eben Mehrwert stiftet.
Genau. Ja, und das auf jeden Fall, aber auch Sachen, die man vielleicht auch über welchem Kanal auch immer, muss dann wirklich nicht immer Infografik sein, wobei ich, wie gesagt, die meisten davon auch, die funktionieren halt auch noch. Also ich meine, und mit funktionieren meine ich jetzt nicht, funktioniert denn der Link vor Google, wenn man da natürlich irgendwelche Teilboxen einstellt mit immer den, mit irgendwelchen harten Anchors, dann ist dann auch selten dämlich. Also ich meine, dämlich kann man bei jeder Marketingstrategie sein, wenn man will. Das ist ungenommen, das darf man sein. Dann klappt's halt nur nicht. Was funktionieren ist aber, dass ich über gute Infografiken immer noch schmulzen muss und die auch immer noch den Hang habe, wenn die gut sind, weiter zu empfehlen. Und das meine ich mit funktionieren. Das ist mal losgelöst von Google. Und wer es ja halbwegs sinnvoll macht, und wir haben auch alle irgendwas mit Infografiken gemacht, sind die ja auch nicht zum Anchor-Text-Link-Building gemacht, sondern die ziehen halt einfach die Domain-Popularität nach oben und denken ja eh irgendwo hin, wo gerade nichts ist. Also außer die Infografik natürlich. Also das ist... Ich sehe das Thema auch unkritisch, was Infografiken betrifft. Aber im Grunde genommen ist es mir auch egal, was für ein Format es ist. Hauptsache, es gefällt der Zielgruppe, die ich dort mit erreichen möchte. Und das ist in der die Zielgruppe, von denen ich hoffe, dass sie es verteilen. Nicht zwingend die, die einkaufen. Und die verteilen es halt entsprechend weiter. Aber in Deutschland ist ja nicht ganz so einfach. Ich weiß, also ich meine, unter Social Media schon, weil es sind ja alle irgendwie in Facebook aktiv. Jetzt so im reinen Netz ist ja die Blogosphäre in Deutschland eher bescheiden in ihrem Ausmaße. Freuen sich ja alle schon, wenn Sascha Lobo mal wieder bloggt, da haben endlich wieder alle was zu lesen. Wie stark geht ihr da oder wie viel Aufwand ist der Bereich Seeding, wenn man in so Content-Formate reindenkt? Also du hast ja Aufwand beim Kreativsein, dann beim Erstellen, natürlich das ganze Kundenmanagement, aber Seeding ist natürlich, also wohin kann ich damit laufen, ist ja auch ein wichtiger Punkt.
Ja, du hast gerade schon was Wichtiges angesprochen. Wenn du schmunzeln musst, dann bist du natürlich eher bereit, was zu teilen. Also ich kann so ein Content-Format dann sehr leicht oder viel leichter verbreiten oder seeden, wenn ich beispielsweise Humor bediene oder wenn ich polarisiere, wenn ich irgendjemandem auf die Füße trete oder auch teilweise kann man das auch mit relativ wilden Thesen oder mit ganz neuen Erkenntnissen. Wichtig ist halt immer, ich brauche irgendeinen Trigger. Und Humor kann halt ein Trigger sein. Wenn du dich kaputt lachst, dann teilst du das weiter und die Leute, die dir folgen, schauen sich das dann an und geben dir wieder ein Gefällt mir oder irgendeine Form von Anerkennung. Und das sind Sachen, die gut funktionieren. Total schnöde, also ist immer die Frage, also jetzt, wenn ich mir zum Beispiel einen SEO-Blog durchlese, dann will ich da wahrscheinlich nicht drüber lachen, sondern irgendwie fachliche Erkenntnis gewinnen. Ne? Und dann teile ich das auch und dann hat das auch eine Zielgruppe. Das funktioniert dann vielleicht nicht so bombastisch viral wie irgendein lustiges Video oder wie irgendwas anderes Humoriges, aber solche Geschichten, also polarisieren oder Humor sind schon wichtige Verbündete, wenn ich Themen oder Content-Formate verbreiten will. Und im Seeding, da gibt es natürlich verschiedene Konzepte, wie ich Formate verbreiten kann. Also ich kann mir sowieso erstmal bei der Erstellung von einem Content-Format eine Liste machen oder Listen machen von Leuten, denen ich das hinterher zur Verbreitung anbiete. Da kann ich zum Beispiel nach Fachautoren oder nach Bloggern gucken, die zu ähnlichen Themen sowieso schon schreiben. Ich kann natürlich nach Journalisten und so weiter suchen. Ich kann auch mal gucken, wer hat denn einen Google Plus Account und arbeitet als Blogger mit seinem Red Author Tag und hat zu so einem Thema schon mal was geschrieben. Und schreibt dann diese Leute erstmal an. Das ist halt diese klassische Seeding-Arbeit. Und das kann ich dann versuchen, über die verschiedenen sozialen Kanäle zu treiben. Also ich schaue das bei Twitter nach, ich gucke dann bei Pinterest und so weiter und versuche die Leute alle dann da einzubinden. Und wenn ich dann ein lustiges Format habe oder irgendwas ist polarisiert, dann funktioniert das natürlich einfacher, als wenn ich ein trockenes Thema habe.
Das stimmt. Das auf jeden Fall. Aber trotzdem so vom Zeitaufwand her ist es schon relativ intensiv. Also gerade wenn man jetzt anfängt, viel zu recherchieren, sich Kontakte rausschreibt, guckt, dass man die anschreibt, ins Gespräch kommt, ist ja nicht so ganz, also ich meine, es klingt schon irgendwie nach Arbeit.
Ja, es ist auch Arbeit, definitiv, klar. Du hast eben danach gefragt, wie der Arbeitsaufwand so verteilt ist, oder?
Genau, exakt, genau.
Ja, da würde ich schon sagen, dass das Ceiling größer 50% von so einem Info, von so einem, beispielsweise von einem Infografikprojekt ausmacht oder von der Vermarktung. Also so ein Content-Marketing-Projekt, ja, bei einem Video ist es schon wieder ein bisschen anders. Also ein Video verbreitet sich etwas schneller oder schneller, wird auch noch leichter verbreitet und geteilt. Und da ist die Erstellung aber grundsätzlich aufwendiger. Da brauche ich erstmal ein Storyboard und Videoproduktion, je nachdem, was ich da mache, ob ich da wirklich mit einer Kamera rausrenne oder ob ich da irgendein comicartiges Produkt oder Projekt dann habe. Die sind schon relativ aufwendig, also sowohl Zeit als auch ja, von den Kosten her. Aber grundsätzlich liegt das so bei 50%. Und wenn ich schon eine Datenbasis habe oder eine Datenbank von Bloggern, von Journalisten, von Leuten aus der Zielgruppe oder Social Influencern, ja, dann kann ich auf die natürlich zurückgreifen. Wenn ich irgendein Spezialthema habe, was die Seeding-Redaktion oder das Seeding-Team vorher so noch nicht bearbeitet hat, dann fangen wir natürlich auch bei Null an. Und dann ist das ein schon gehöriger Aufwand, da die Listen zu recherchieren und die Leute anzusprechen. Und dann können die natürlich nur von ihren Erfahrungswerten zehren, wenn die das häufig machen, mit welchen Techniken man auch fragt und reinkommt und so weiter. Was natürlich immer wunderbar funktioniert, wenn ich Interviews einbaue, also wenn ich jetzt ein E-Book habe und ich interviewe jemanden, der zu dem Thema des E-Books irgendwie Stellung bezieht, dann kann ich dem ja auch mitteilen, dass ich ihn in dem E-Book nenne und dass er da ja, namentlich genannt wird, als Experte beispielsweise, der interviewt wird. Und dann ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass diese Person hinterher auch auf das E-Book oder auf die Landingpage des E-Books verlinkt. Und dann ist es auch nicht unwahrscheinlich, wenn diese Person zum Beispiel eine Autorität ist, irgendwie Fachbuchautor oder jemand, der dazu regelmäßig schreibt oder bloggt oder ich sag jetzt mal eine Nischenprominenz ist in dem Thema, dass dann eben andere, die da mit dabei sein wollen, eben aufgrund der ja, des Social Proofs, weil diese eine Autorität da eben drauf verlinkt oder ein Testimonial schreibt oder quasi einen Klappentext oder das Interview gibt, eben auch auf dieses Content hinterher verlinkt. Das ist zum Beispiel auch ein sehr probates Mittel.
Das stimmt, ja. Aber jetzt Video, wieder ein anderes Thema. Also eine Infografik ist ja abgesehen davon, wenn die Leuten ein Badge gibt, dass sie es bei sich einbinden können, kann die ja wandern. Video ist ja klassischerweise auch ein Content, den man vielleicht baut, um YouTube, Vimeo oder eine andere relevante Plattform zu erreichen, um dort eben präsent zu sein. Wir hatten ja im Vorfeld heute auch mal kurz über das Thema Podcasting gesprochen, mit dem man natürlich dann auch, ich kenne ja unsere Podcast-Zahlen, dann wahnsinnig Präsenz ist auf iTunes und ähnliches, wo man natürlich auch Nutzer erreichen kann, aber auch Fläche generieren kann. Also jetzt gerade wieder für SEO ist ja auch spannend, wenn ich damit beim YouTube-Kanal nochmal in der Nähe von meinem eigenen Webseite ranke, vielleicht auch nicht immer zu meinem Brand, sondern auch zu Service-Themen, die ich damit besetzen kann. Manchmal macht es ja auch Sinn, über eine andere Plattform zu ranken, gerade wenn es eher service-lastig ist und noch nicht direkt in den Verkauf gehen soll. Auch eine Möglichkeit, also weiß ich nicht, aber wie siehst du solche Themen?
Mach's nochmal konkreter. Also ich habe jetzt die Frage nicht richtig verstanden.
Ja, also wie sieht's aus mit Content Marketing so zu machen, dass man die Inhalte per se für andere Plattformen erstellt? Also eben YouTube präsent zu sein, Vimeo oder halt eben mit Podcasts in iTunes und dort Nutzer abzuholen, die man auch abholen kann, weil all die Seiten sind ja im Netz, die ranken auch. Also ich habe ja auch, wenn ich einen Podcast in iTunes habe, eine entsprechende Website bei iTunes, also ich bin ja da irgendwo gelistet in ihrer lustigen großen Seite und die Sichtbarkeit von iTunes hat sich auch gut entwickelt. YouTube bringt ja sowieso zu jedem absurden Kack, der so gibt. Vor allem sind da aber auch Nutzer drin und YouTube hat ja auch wahnsinnig hohes Suchvolumen, wie wir alle wissen, irgendwie drittgrößte Suche der Welt und sowas. Also macht Wie geht ihr bei Content-Marketing-Strategien aus, dass ihr sagt, okay, wir haben Content auf eurer Webseite, den wollen wir ranken oder der soll sonst irgendwie überzeugen. Wir haben Kundenbindungselemente, wir haben Sachen, die zum Link organisieren sind. Aber macht es dann nicht auch Sinn, rauszugehen und auf anderen Plattformen präsent zu sein, wo mein Nutzer wahrscheinlich ist und ihn dort abzuholen?
Klar, ist immer wieder eine Frage der Ziele. Also Videos sind per se ein Content-Format, was ich weniger gut für die eigene Webseite eignet oder dort weniger weniger Möglichkeiten hat als beispielsweise in dem YouTube-Channel. Ne? Also da kann ich verschiedene andere Videos einbinden, da habe ich sowieso, wie du gerade schon sagst, eine Community und da werden andere nützliche Videos dann angeboten zu dem Format. Wenn jetzt mein Ziel ist, darüber zum Beispiel soziale Signale und Links einzusammeln über so ein Format, dann ist es natürlich schöner, wenn das auf der eigenen Seite wäre, oder wird es halt kaum gefunden. Also ich komme ja auch in die SERPs mit einem Video auf der eigenen Seite viel schwerer rein, als mit einem, wenn ich eine YouTube-Integration habe. Das kommt dann immer darauf an, was ich damit letzten Endes will. Weil YouTube ist natürlich schon ein super mächtiger Kanal. Bringt natürlich auch wieder Links zurück auf die eigene Seite oder auch Traffic auf die eigene Seite über Links und so weiter. Was eine schöne Sache ist, man kann Videos ja zum Beispiel auch, wenn es Serien gibt, oder ich kann Videos ja auch zerlegen und anteasern, dann habe ich ja, also ich könnte jetzt ein langes Interview, ein Video-Interview machen, was ich nur exklusiv auf der eigenen Seite habe, und ich teaser das irgendwie über YouTube nur an. Dann habe ich aber über den Medienbruch wahrscheinlich auch wieder Verluste. Also nicht jeder, der den Teaser sieht, schaut sich dann das Video auf meiner eigenen Seite an. Aber so kann ich zumindest einen Teil des Traffics dann auf die eigene Seite ziehen, um danach noch eine Aktion vom User zu erwarten.
Ja. Ja, das klingt gut. Markus. Markus, bist du noch da?
Ja, ja.
Gut.
Ich gehe nicht weg. Aber ich muss sagen, zum Thema Video und auf YouTube kann ich fast nichts beitragen. Ich habe da noch ziemlich wenig ausprobiert, auch gerade so, weil ich mich auch mit solchen Tools wie zur Grafikerstellung oder zur Videoerstellung recht wenig auskenne. Deswegen kommt da immer ziemlich wenig Gutes bei raus.
Ja, aber gerade Video, da sind wir ja an der richtigen Stelle. Arne, du hast uns ja noch ein paar Links mitgebracht, und zwar, um genau zu sein, drei inhaltlastige Links, und zwar einmal das Thema auf Serio United, da geht es um einen Vortrag von dir, und das ist als Video eingebunden, aber es geht um Infografiken. Damit haben wir eigentlich fast alles in einem abgebildet.
Ja, das war ein Thema vom TRG Summit 2012. Das Lustige ist, da habe ich ein lustiges Format benutzt, da habe ich eine Prezi statt einer klassischen PowerPoint-Präsentation benutzt, um das Thema Infografiken zu beschreiben oder zu erläutern. Und dazu gibt es ein Video, das ist, glaube ich, ursprünglich vom Andreas Graf für die Webschorler aufgenommen. Der hat die, glaube ich, alle mitgeschnitten, die Vorträge, und das ist dann auf Serio gelandet. Das kann man sich mal anschauen. Und dann habe ich noch zwei Links, einmal der Klassiker zum Thema Content Marketing von SEO Moss, der ist, glaube ich, auch irgendwie aus Anfang 2012.
Und mit der Infografik.
Da ist auch eine Infografik drin, genau.
Und der ist wirklich gut, also der hat mir auch sehr gefallen.
Das ist auch mal ein schönes Beispiel, wie man mit einer Infografik und einem parallelen Artikel zu der Infografik, die quasi nochmal sub benutzen kann. Wenn man sich die einzelnen Elemente der Infografik nochmal rausgreift und die in einem Post oder in einem Blogartikel Schritt für Schritt abarbeitet, dann hat das nochmal mehr Wert für den Nutzer.
Also ein echter Cornerstone-Content. Weil es halt nicht nur zum Link generieren da ist, sondern du hast den Text da. Also hier in dem Fall ist ja alles gemeinsam. Du wirst wahrscheinlich aufgrund der Infografik und dass du schnell das Thema überblicken, auch relativ schnell Links bekommen. Also das mache ich ja auch selber. Man sieht was, sagt, oh, das ist cool. Ich habe es gar nicht bis zum Ende gelesen, aber ich empfehle es trotzdem schon mal. Und gleichzeitig hast du viel Text drauf, so dass es auch dauerhaft rankt, weil das Thema ja doch sehr wie so ein Evergreen ist. Also so ein echter...
Da ist ein Es gibt natürlich auch laufend neue Kommentare. Ich glaube, jetzt gucken wir mal. Neu ist dann auch übertrieben.
Der ist so lange, muss man brauchen, lange zum Scrollen.
Aber vom 29. Dezember 2012.
Also schon. Also dafür, dass der Artikel halt vom Mai ist, haben sich die Kommentare dann doch sehr lange.
Ja.
Ja.
Aber fast, genau.
Ja.
Cool.
Und dann als letzten hatte ich noch den copyblogger.com zum Content Marketing. Das ist eine Infomarketing-Seite, wo man sich zumindest mit der E-Mail-Adresse anmelden muss, um da an den Content zu kommen. Aber da gibt es schöne E-Books zum Thema, auch Checklisten und Tutorials, wie ich mich dem Thema Content professionell nähern kann. Und da wird auch viel mit Leitfragen gearbeitet, was auch wieder diese Nutzerperspektive einnimmt und sich halt am Nutzer abarbeitet. Und das ist sehr, sehr umfangreich. Da kann man also ruhig mal ein paar Stunden sogar investieren, wenn man sich mit dem Thema Content Marketing näher beschäftigen will oder da was umsetzen möchte. Ja.
Sehr cool. Sind sehr schön. Immer vorhin reingeschaut. Ich glaube, man kann auch seine E-Mail hinterlegen, wenn man die dann, wenn man entsprechende Wegwerf-Mail hat, dann stört es ja nicht weiter. Und ansonsten, wie gesagt, es sieht aber sehr informativ aus. Ich glaube, ich werde es mir auch mal anschauen.
Ja, die haben es ziemlich zerklüftet, also ziemlich auseinander. Also es gibt für jede Frage dann wieder eine eigene Landingpage und
genau. Ansonsten gibt es ja noch was, das als Hinweis, wer jetzt Lust hat auf das Thema. Ich habe gerade gesehen, dass du direkt da auch bist, und zwar nach mir, und zwar im März in Köln die Content-Marketing-Konferenz.
Ja, richtig.
Genau. Ist mir eben gerade noch eingefallen, und siehe da, du bist wirklich nach mir dran. Sehr, sehr lustig. Da muss ich ja pünktlich fertig werden.
Ja, das wird schwer, ne?
Jetzt, wir waren heute ja auch schnell. Und dementsprechend... ich war letztes Jahr schon mal da gewesen, ist eine super interessante und spannende Veranstaltung. Ich freue mich da auf jeden Fall wieder drauf und ja, bin auf jeden Fall mal gespannt. Also wer Lust hat hinzugehen, sollte es auf jeden Fall tun. Köln ist eine schöne Stadt und es ist eine sehr schöne Konferenz. Wie gesagt, randständig nur SEO, es geht wirklich hauptsächlich um, deswegen heißt es auch Content Marketing Konferenz, und es sind wirklich sehr schöne Sachen drin. Genau. Dann sind wir eigentlich durch, oder? Markus?
Ja.
Sind wir durch?
Wir sind durch.
Du bist ja der Organisator. Ich sehe aber von dir immer, kriege ich immer eine Regieanweisung immer.
Wir sind komplett durch.
Fantastisch. Das haben wir dann noch. Was kommt die? Oder Anna, hast du noch irgendwas?
Nee.
Super. Dann haben wir bis in den 4-Wochen-Ausblick. Da haben wir jetzt die SES in London. Ich weiß nicht, ich habe jetzt, glaube ich, keine Lust, deshalb habe ich noch schlechteres Wetter als hier. Ich glaube, es gibt noch diese SEO Rockstars in Hamburg, aber da habe ich den Termin nicht, weil ich nicht da bin. Aber den gibt es auch noch. Aber das haben die anderen Kollegen vom SEMFM schon erzählt. Sollte also bekannt sein. Ist einer von euch auf der SES in London?
Nee, ich nicht.
Arne?
Nee.
Auch nicht. So englischen Content macht ihr den eigentlich auch, also international oder nur Deutsch?
Nee, wir machen das sogar in 12 Sprachen, also Englisch auf jeden Fall, ja.
Ach so, und die anderen 12? Anderen 11? 10? Sind ja Deutsch und Englisch, sind ja schon 2, ich glaube, Pappnase. Also die anderen 10? Irgendwas Absurdes dabei, mit dem man jetzt nicht rechnet?
Nee, Absurdes nicht. Also Griechisch, Türkisch, Russisch ist so ein bisschen exotischer, aber sonst die Klassiker. Also wir machen Französisch, Spanisch, Italienisch, Englisch, Niederländisch.
Klingonisch.
Bitte?
Klingonisch, genau. Komm, pack paar, pack re. Ne? Sein oder nicht sein. Aber da gibt es halt nicht so viele Kunden für. Könnte man aber höchstens als lustigen Linkbait bauen. Zumindest wenn man eine nerdige Szene anvisiert, geht es bestimmt sehr gut mit klingonischen Texten.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Ja. Und Wörterbücher gibt's ja. So, was haben wir dann noch? Ja, es gibt wieder, das Jahr geht los und es gibt neue Jobs, und zwar die Kollegen von, ich muss da ganz kurz aufrufen, was haben wir denn da eigentlich? Da war ich ja nicht schnell genug bei den Links aufrufen. Der ist weg. Der ist weg. Der eine ist schon, zumindest steht da ein Fehler da, also den kann man rausnehmen leider, dann scheint er wohl weg zu sein. Aber heute erst reinbekommen, und zwar für die etwas jüngeren und Lernbegierigen ein Praktikumbereich E-Commerce, Schwerpunkt Webdesign und noch ein anderes. Das habe ich jetzt aber gerade nicht da, also auch im Bereich E-Commerce, aber nicht mit Schwerpunkt Webdesign, sondern glaube ich mit einem anderen Schwerpunkt. Ich finde jetzt gerade das Facebook-Posting nicht. Aber hat mir vorhin die Skala drüber gehauen, also bei Walt Disney. Link geht leider zu Monster, weil keine Seite dort da ist. Kann man dann ja auch mal ändern, anregen. Im schönen München, Markus, also bei dir in der Nähe,
sozusagen.
Ja. Kann man auch dann immer zum schönen, zu den schönen SEO-Nomaden gehen, also dann dafür lohnt sich's schon. Also wer irgendwie, konnte halt bloß als Praktikant, müsste halt dann irgendwie 2 Jahre lang unter der Brücke wohnen, aber das ist so in München, das hat jeder damals gemacht, als er Praktikant war.
Hier gibt's aber auch schöne Brücken.
Genau, eben. Die schönsten, die es gibt in Deutschland. Soll sich einfach dahin wenden. Also ich glaube, also Walt Disney ist natürlich erstmal ein großer Brand, macht immer Sinn hinzugehen. Scarlett, nettes Umfeld, macht bestimmt Spaß. Also eine großartige Empfehlung, wenn man da hin möchte. Und Markus, du suchst auch einen Job. Also keinen Job, sondern jemand, der bei dir arbeitet.
Ich suche keinen Job, nee. Ich habe ausgesorgt, jobmäßig. Aber ich habe einen noch. Und zwar 1&1 sucht noch einen SEO-Manager am Standort München.
Genau, und der hat welche Aufgabe? Erstmal dazu gefunden werden zu, was war es, wo nicht da war? Erfahrung.
1&1 Erfahrung. Nee, dieser SEO-Manager wird auch mit dem 1&1-Portal nur sehr wenig zu tun haben. Hier geht es wieder mehr um die Portale web.de, gmx,
1&1, steht da.
Mail.com und top.de.
Ja. Was ist denn verdammt nochmal top.de?
Du kennst top.de nicht.
Nein.
Boah.
Ist das ein Content-Format?
Das ist ein Content-Portal im Bereich Stars und Celebrity.
Ich verstehe.
Kannte ich allerdings auch nicht.
Bitte?
Ja, nicht.
Ich muss gestehen, ich kannte das bis vor knapp 1,5 Jahren auch nicht.
Und liest das also, ist das EVW? Ja, aber komm, Sichtbarkeit 12 ist das mal nicht so schlecht. Und schön, man sieht, Markus, wenn du, ist ja schön aufwärts gegangen, seitdem du da bist.
Siehst du, gell? Deutlich.
Ja. Deutlich, ja, deutlich. Sehr schön, sehr schön.
Genau, auf jeden Fall, wir suchen auch in München noch einen SEO-Manager. Ist cool. Gibt da einen sehr netten Kollegen, der ist schon dort. Also ich jetzt.
Genau, in München, also der muss das nicht, du musst ja öfters mal nach Karlsruhe fahren, habe ich mir sagen lassen.
Ja, nach Karlsruhe.
Genau.
Das hast du genau richtig ausgedrückt.
Genau. Also er muss dann eher in München, er müsste nicht ganz so viel reisen wie du.
Mir ist beides, also München, Karlsruhe, aber die Haupttätigkeit hier im schönen München.
Sehr gut. Cool. Das kann man dann nur empfehlen.
Auf jeden Fall.
Genau. So, jetzt ist es aber auch so, dass wir nicht nur Jobs haben, sondern Arne, du hast auch was mitgebracht.
Ach so, ja, richtig.
Schon vergessen.
Nein. Wir haben noch 12 tolle Pinguin-T-Shirts zu verlosen.
Also Markus und ich, wir haben schon eins, wir sind aus der Verlosung raus, bleiben 12 für euch.
Richtig, genau. Und ja, jetzt müsst ihr mal kundtun, was unsere Zuhörer machen müssen, um an der Verlosung teilzunehmen. Und wenn sie denn dann gewonnen haben, dürfen sie gerne die gewünschte Größe angeben. Es sind noch 2 Schnitte, glaube ich, ein Mädelsschnitt so tailliert. Den habe ich Jens geschickt und
passt gut. Passt sich gut rein. Sieht top aus.
Und klassischen T-Shirt-Schnitt. Und ja, was ist zu tun, um an der Verlosung teilzunehmen?
Genau. Das haben wir uns jetzt im Vorfeld gar nicht überlegt, wie sonst immer.
Ja, Mist, das hat man jetzt gerade vergessen vorhin, aber ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich wieder einen super Tweet, den werden wir euch vorformulieren und runterschreiben und ab geht's dafür, würde ich sagen, oder? Also wir haben es ja mit Google Plus probiert, da haben wir festgestellt, ist nicht so verbreitet, also wir kriegen die meisten Reaktionen immer noch auf Twitter.
Ja, okay.
Weil da hat man irgendwie nur die Hälfte oder so etwas. Also bleiben wir da, wo unsere Nutzer sind, was sollen wir machen, wenn sie nicht zu Google Plus gehen?
Dann bleiben wir auch bei dir da.
Genau.
Ja, cool. Sind auf jeden Fall
Cool.
echt coole
Also,
T-Shirts. Also
ja,
mitmachen.
genau. Bilder von uns folgen dann im Laufe der Zeit. Also ich muss erstmal zurück nach Darmstadt, weil da liegt meins gerade. Also wahrscheinlich dann so gegen Ende nächster Woche könnt ihr euch das dann auf Facebook, Medienbruch zu Twitter bewundern. Und wir wollen natürlich auch von euch dann immer schöne Bilder sehen. Das gehört sich natürlich. Cool. Dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Arne, vielen Dank, dass du da warst. War super spannend. Das Thema Content, weil wir haben es ja schon so oft auf Konferenzen unterhalten, aber das hätte es auch nochmal in Summe und gefühlten 2,5 und erlebten 2,5 Stunden nochmal durchzugehen, ist auch schon mal eine andere Qualität.
Genau. Vielen Dank, Arne. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Dankeschön.
Cool, und wir haben ja auch sogar das Tonqualität hingekriegt, Problem sozusagen.
Oh,
Fantastisch.
das müssen wir noch mal üben.
Ja, gibt wieder böse Kommentare. Aber da sind wir schon drauf. Gebt uns gerne böse oder auch gute Kommentare, ist egal, vor allem, aber bewertet uns auf iTunes. Wenn es geht, dort bewertet ihr den ganzen Kanal, also bitte auch die Qualität der Kollegen bedenken, die ihren Ton im Griff haben. Und wer Lust hat für ein Thema, immer reinschreiben in die Kommentare, dafür sind die Dinger da. Abgesehen davon, dass ihr euren ganzen Ich kann leider nichts hören, auch loswerden könnt, wenn ihr Lust habt. Ihr wisst ja, da stehen wir einfach drüber. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns alle in 4 Wochen wieder. Das war's. Eine schöne Folge SEO Haus im Kasten und bis dahin.
Tada, Wiedersehen.